Es ist 22 Uhr.
Sanchi. Ichni Sanchi. Ichni Sanchi. Ichni Sanchi. We'll be right back.
taktische Manöver, Prozessorenkunde. Während Omi sich nur noch mit Doppelherz am Schnaufen halten kann, denkt Klein Erwin nur noch an Megahertz. Und wenn er dann seine prozessoralen Überflieger an Stromnetz kneift, wird der Schrittmacher von Omi immer flotter. War früher ein dicker Manta schon geil, ist heute ohne Schallmauer durchbrechende CPU keinen Start mehr zu machen. Doch was soll man nehmen? Pentium, K6, PowerPC, Alpha oder doch noch 68K? Welcher Prozessor ist eigentlich für was geeignet und was ist eigentlich ein Embedded-Prozessor? Und ist das eigentlich wichtig? Chaos Radio beleuchtet die Technik jenseits der Plastikverschalung und geht auf die Suche nach dem Geist in der Maschine. Und wir prüfen, ob das Internet nicht vielleicht sogar der bessere Prozessor ist.
Chaos Radio bei Fritz.
Wir wollen mehr Demokratie werden.
Chaos Radio.
Und so demokratisch geht es zumindest zu, ist überhaupt keine Frage. Tim, Andreas und Hans sind vom Chaos Computer Club hier.
Genau.
Mein Name ist Lutz Schramm und wir
die
gucken mal, ob wir das machen. Okay. Ich bin die Vertretung von Johnny, genau.
Genau. Wie geht's dem eigentlich?
Ich glaube, es geht ihm nicht so gut immer noch. Also Er braucht noch 2-3 Tage, sagt er, bis er wieder auf dem Damm ist.
Alles klar.
So richtig harte Grippe.
Aber das hat auch hoffentlich nichts mit Hühnern zu tun.
Nee, davon war nicht die Rede. Keine Ahnung.
Wir überprüfen das noch. Tja, wir haben ja sogar ein Thema heute.
So ein schickes sogar.
Genau.
Prozessoren. Hast
du was richtig Lustiges einfallen lassen? Sodass es den Fritz-Moderatoren schon irgendwie einen dicken Kloß in den Hals setzt. Nachdem wir ja irgendwie die letzten beiden Sendungen dann doch eher lustiger und abschweifender verbracht haben, insbesondere die letzte Zwei-Jahres-Feier, die 23. Sendung, die hat uns eine Menge Spaß gemacht.
Ich hoffentlich auch.
Wollen wir diesmal ein bisschen mehr mal wieder ans Eingemachte gehen. So, es gibt ja da mal 2 Fraktionen bei den Mails, die wir bekommen. Die einen sagen irgendwie, redet doch nicht so viel über Computer und die anderen sagen halt, wieso redet ihr nicht mehr über Computer? Ihr seid doch der Chaos Computer Club. Wir haben da ja auch immer so unsere Probleme, dass wir eigentlich eher so als Technik, tja, liebende Gruppe angesehen werden.
Sind
so.
Wir doch auch, oder nicht?
Ja, wir sind es, aber wir sind es halt so eben auch nicht so, ach, 2 Herzen schlagen in meiner Brust, heißt es dann doch, glaube ich. Weil wenn man sich halt zu lange mit diesen Maschinen beschäftigt, dann gehen sie ja mir dann irgendwann auch ganz schön auf den Senkel. Aber sein lassen können wir es natürlich trotzdem nicht. Und es gibt ja bei allem dann auch immer noch diesen kleinen politischen Aspekt. Den lassen wir aber heute einfach mal komplett sein. Heute geht es sozusagen ums Eingemachte, heute geht es um die Pins, um die Chips, die Beschichtungen, die Siliziumwege und wir wollen da mal ein bisschen reingraben, wie denn das eigentlich so ist mit diesen Computern und warum die eigentlich das tun, was sie tun. Jetzt musst du die Frage fragen, Dutz.
Wie geht's euch denn heute? Schönes Wetter.
Ja, es ist super.
Im Dezember habt ihr einen wundervollen Kongress veranstaltet, wieder mal in Hamburg. Warum ist er nicht eigentlich in Berlin geblieben? Irgendwann war er noch mal kurz in Berlin.
Naja, es hat sich zufällig eine günstige Raumsituation ergeben in Berlin vor mittlerweile 3 Jahren. Und die gibt's jetzt halt nicht mehr. Und allgemeine Trägheit hält heute den Kongress in Hamburg, wo Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die dieses Jahr auch schon wieder ein bisschen zu klein waren. Also es waren ungefähr doppelt so viele Leute da, wie reingepasst haben. Es gab diesmal, wie ich fand, sehr interessante Workshops, sehr interessante Vorträge mit sehr, sehr viel Inhalt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ich glaube, wir hatten alle sehr viel Spaß dabei.
Und wie war der Workshop, wo Herr Kanter nicht anwesend war? War ein bisschen schade, oder? Dass er nicht gekommen ist?
Vielleicht
irgendwo habe ich gelesen, Herr Kanter war eingeladen oder zumindest ein Vertreter seiner Zunft. Und
es ging wahrscheinlich um den, der auch in den Medien dann heftig bestritten wurde aufgrund von, also umstritten war.
Die Kryptodebatten.
Ja,
die
Kryptodebatten.
Kryptografie war ja eins der großen Themen irgendwie im letzten Jahr. Neben den EC-Karten, die uns dann überhaupt nicht mehr losgelassen haben, aber es gab eigentlich eine ganze Menge auf diesem Kongress und was sehr positiv aufgestoßen ist, dass dieses Mal auch wieder wirklich ein Leben da reingekommen ist, wie wir das seit vielen Jahren nicht mehr gehabt haben. Also der Ansturm war also unglaublich groß und außerdem waren eben auch die Qualität von den Vorträgen sehr hoch. So, also es wurden da Workshops gehalten über, wie hacke ich Chipcards, und zwar in 2 Teilen. Die erste hat so die gewaltlose Variante abgedeckt und der zweite Teil war dann eben die nicht ganz so gewaltlose Methode, wie man einer Chipkarte ihre Geheimnisse entlockt. Ähnliches gab es zu GSM-Hacking, was ja auch gerade ein heißes Thema ist. Und vieles andere mehr, wenn die Themen nochmal interessieren, der kann sich das auch bei uns nochmal auf dem Webserver anschauen. Wir haben den alten Fahrplan, also unser 3-Tages-Programm sozusagen, was wir im Kongress haben, das nennen wir dann Fahrplan. Der steht noch auf dem Server, den kann man sich noch anschauen.
Da wird es wahrscheinlich demnächst bei presse.ccc.de auch Zusammenfassungen der Veranstaltung geben.
Das gibt es schon lange, seitdem der Kongress zu Ende ist. Genau, also http://presse.ccc.de ist die komplette Kongressdokumentation. Das sind Abstracts, teilweise auch längere Papiere von den Vortragenden, beziehungsweise wo nicht verfügbar von den journalistisch, also von unserer eigenen Pressestelle auf dem Kongress zusammengetragenen Informationen. Und da ist der Kongress eigentlich relativ gut abgedeckt. Also ist eine Menge Material zu finden.
Und wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr wieder einen.
Auf jeden Fall gibt es nächstes Jahr wieder einen Kongress.
Ich meine, wenn das so viel Platz und viele Leute hat immer, warum macht ihr das nicht 2-mal im Jahr, im Sommer?
Da haben wir in der Tat auch schon drüber nachgedacht. Also
aber das ist halt auch so eine Veranstaltung, die jetzt halt 10 Jahre läuft und wo man sich einfach so traditionell trefft, dass es also schon schwierig ist, überhaupt das woanders zu machen. Wir haben das einmal geschafft, aber es klebt
das
halt trotzdem
auch
in dieser Schule.
Schwierigkeiten mit Berlin. Also es wird da viel drüber diskutiert und seitdem diese HIP gelaufen ist im Sommer letzten Jahres, also diese Sommercamping-Veranstaltung, sind auch viele Leute auf dem Kongress irgendwie auf uns zugekommen. Ja, und man könnte ja auch mal vielleicht nicht bei -12 Grad und vielleicht eben nicht gerade, wenn man sowieso irgendwie nach Süddeutschland zu seinen Eltern fahren muss. So, dafür haben wir vollstes Verständnis. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Termin, der immer vom 27. bis zum 29. also fest zwischen Weihnachten und Silvester eingebackt liegt, der ist halt insofern auch grandios, weil einfach kein Mensch auf die Idee kommen würde, an so einem Datum einen Kongress zu machen. Von daher haben wir überhaupt gar keine Konkurrenz. Also wie man es dreht und wendet.
Na, das ist nicht richtig. Wir haben doch Konkurrenz. Es gibt doch immer The Party vom 27. bis 29.12. Das große Treffen der Demoszene.
Ja gut, es richtet sich nicht unbedingt an den gleichen Kundenkreis.
Doch, doch, gerade doch. Es.
Also die Demoszene, Entschuldigung, habe ich jetzt einen falschen Hals gekriegt.
Nee, okay. Aber wir denken in der Tat ernsthaft drüber nach, vielleicht auch im Sommer was zu machen. Das wird dieses Jahr garantiert nichts mehr wegen der fehlenden Vorlaufzeit. Möglicherweise nächstes Jahr, wenn wir uns aufraffen können. Sicherlich wird das dann auch unter einem anderen Aspekt als die Winterveranstaltung stehen. Also mehr Spaß haben, ausprobieren und zelten mit Ethernet, so wie auf der HIP. Und dann wieder im Winter eher die ernsthaften, interessanten, schwierigen Themen.
Genau, aber das ist einfach viel, viel Arbeit. Und man hat auch bei der HIP gesehen, so toll das alles war. Da müssen sehr viele Leute an einem Strang ziehen und so dass sich das Ganze auch noch rechnet, ist auch noch ein Problem für sich. Na gut, aber das ist ja nicht der Kernpunkt. Wir würden es schon gerne machen, aber wir haben jetzt erstmal einen anderen Fokus. Das nächste Mal sind wir auf der CeBIT. Das ist schon fest. Also
auf, genau, der richtigen. Ist,
auf der richtigen, ja. Echten Real-CeBIT, okay. Genau. Und das ist vom 19. bis zum 25. März ist das diesmal wieder. Und wir sind mit dem Stand vertreten in Halle 22, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und das war letztes Jahr schon ganz nett und wir sind wieder am gleichen Ort. Also wer da schon mal war, der weiß, wo es ist. Und wer nicht, der wird es dann auch bald auf dem Webserver finden. www.ccc.de, ihr wisst ja.
Genau.
So, aber jetzt können wir noch mal ein bisschen von der köstlichen Musik rein.
Erzählst du kurz was über die Musik? Wer die gemacht hat,
zusammengestellt hat? Also das ist sozusagen, muss ja auch natürlich ein bisschen lauter machen. Hört man ja gar nichts. Oder ist das nur bei mir so leise? Also dieses wunderbare prozessorale Gezirpe da hinten, das ist die Prozessormusik von Silicon on Sapphire, SOS, eine Gruppe von DJs, die das für diese Sendung extra zusammengestellt hatten. Wir hatten das letzte Sendung ja schon und wir wollen das auch dieses Jahr beibehalten, dass wir mehr gute Musik haben. Wir nennen das Ganze Mars-Musik und werden hoffentlich dieses Jahr noch eine Menge gute Beispiele präsentieren können. Mars, oder?
Wundervoll. Möchte man gleich wegschweben, nicht auf die irdischen Silizium-Teile runterkommen. Ja.
Ich denke auch sehr nach Prozessor. Also wenn man mal ein Radio neben einen offenen PC stellt, klingt es manchmal ähnlich.
War das jetzt ein Kompliment?
Weiß ich nicht.
Für den PC.
Angeblich gab es früher sogar mal ein Spiel, bei dem das Absicht war, wo man tatsächlich ein Radio daneben stellen sollte, es auf einen leeren Kanal drehen sollte. Und dann waren die Instruktionen so getimt, dass sich die Musik zu dem Spiel im Radio wiederfand, weil der Computer damals noch nicht über einen Soundausgabe verfügte.
Erinnert mich so ein bisschen an diese Festplatten- und Diskettenlaufwerksmusik, die wir damals irgendwie auf dem C64 hatten. Da konnte man mit Prozessoren auch schon lustige Sachen machen. Kennt ihr das noch? Das kleine Diskettenlaufwerkslied vom C64, wo der Kopf von dem Diskettenlaufwerk immer nach hinten gefeuert wurde und gegen den Anschlag donnerte, wo er sich immer selbst kalibriert hatte und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, damit ein kleines Liedchen zu summen. Fast so gut wie alle meine Ädchen auf der Telefontastatur.
Heute geht's um Computer, ne?
Genau,
heute geht's um Computer.
Da müssen wir natürlich jetzt auch was erzählen, ne? Wir haben uns ja auch vorbereitet.
Naja, also wir haben hier irgendwie zwei Computerfreaks und noch ein Computerfreak und ein Moderator und jetzt werden wir uns halt nur darüber unterhalten.
Genau. Hans, du hast auch immer den Durchblick, was die Vergangenheit betrifft. Du bist auch so ein ewig Gestriger.
Das liegt an meinem Alter.
Genau. Wie war denn das mit den Lochkarten?
Früher gab es doch
gar keine Prozessoren.
Ja, stimmt. Ich meine, wir können ja mal einfach so einsteigen, wie wir das besprochen haben.
Genau.
In den 70er Jahren begab es sich, dass man irgendwie auf die Idee kam, dass man mehrere Transistorfunktionen auf einen Chip tun konnte.
Und müssen wir jetzt erklären, was ein Transistor ist?
Nein, das müssen wir nicht erklären. Okay, und das hatte den ungeheuren Vorteil, dass bis dahin Computer immer raumfüllende Maschinen waren und durch diese Integration wurde es plötzlich möglich, diese raumfüllenden Maschinen in kleine handliche Geräte einzubauen. Und die Weltfirma Intel war schon damals voll dabei
Von welchem Zeitraum reden wir denn jetzt?
Ja, wir reden jetzt von Anfang der 70er Jahre, also die genaue Zeittafel haben wir uns jetzt mal geschenkt.
Ich glaube, das Patent ist von 69 oder sowas.
Ja, aber also Anfang der 70er Jahre kam dann der erste Prozessor von der Firma Intel auf den Markt. Das war der Prozessor 4004, der nach heutigen Maßstäben zwar sehr simpel aussieht, aber im Prinzip genauso funktioniert wie die Computer heute.
Es handelte sich, glaube ich, um einen 4-Bit-Prozessor mit 2300 Transistorfunktionen.
Ja, aber die Leistungsfähigkeit war immens, weil es war, wie gesagt, damals so, dass man noch zu dieser Zeit, naja, Röhren vielleicht nicht mehr, aber man hatte einzelne Transistoren, die man auf große Platinen löten musste, und 2300 Transistoren auf Platinen ist einfach schon mal ein kleiner Schrank.
So. Die Presseerklärung lautete dann auch Computer on a Chip.
Ja, Computer. Schade, die ist super, weil die ist deswegen super, weil man würde das also mit kleinen Abstrichen auch heute noch genauso vertragen, diesen Marketing-Bla, irgendwie Impressive Power und all that you want.
Executive Solutions
for Absolute Fest. Ja, und Intel hat dann halt weitergemacht und hat dieses diese Prozessoren eben auch entscheidend mit weiterentwickelt. Also es ging dann über diese Vierer, also mit den 4-Bitter hat man dann schnell festgestellt, dass das eigentlich nichts taugt, weil es irgendwie doch ein bisschen wenig ist von der Wortbreite, und daraufhin hat man sich dann zumindest auf Bytes, also auf 8-Bit geeinigt.
Es hat aber eine Weile gedauert, bis sie sich auf 8-Bit geeinigt haben.
Naja, das muss man aber Intel zugute halten. Also mit dem 4004 und dem darauf folgenden 8008 war das eigentlich abgefeiert. Damit war die Byte-Weite für den Konsumermarkt war einfach gesetzt.
Weil Intel setzt die Standards, ja?
Ja, ist der Fall. Ist ja, in dem Fall wirklich der Fall. Also bis Ende der 60er Jahre gab es durchaus noch Maschinen, die also 12-Bit Wortbreite hatten und
36-Bit
die großen Rechner, und dann hat man auch nochmal hier so ein Bit spendiert, um irgendwie Protection oder irgendwas zu machen oder so. Aber das war dann völlig out. Dann musste es irgendwie streamlined. We have these bytes.
C-Programmierer sehen das ja heute noch, dass es irgendwie auch mal 9-Bit-Computer gab. So, ich erinnere an die Oktalschreibweise, die ja irgendwie für 8-Bit irgendwie wenig Sinn macht, aber irgendwie für 9-Bit-Computer echt prima angemessen
war. Ja, aber inzwischen ist das echt fast völlig verdrängt. Ich meine, im Unix haben wir so ein bisschen die Oktalzahlen noch deswegen, weil das eben gerade so, dieses System gerade so aus der Kippe kommt, wo es dann sich auf diese reinen 8-Bit breiten Bytes konzentriert hat. Ansonsten hat ja niemand mehr irgendwas anderes als 8-Bit, klar. So ist das.
Und dann? Was ist dann passiert?
Ja, dann ist
eigentlich. Und wer war eigentlich für Neumann? Neumann? Neumann war der sich ausgedacht hat, dass man gefälligst Programm und Daten gleich behandeln sollte, also in den gleichen Speicher tun sollte, was natürlich den deutlichen Vorteil hatte. Wenn man seine Programme wie Daten behandeln konnte, konnte man erst so Sachen wie Compiler schreiben oder überhaupt Assembler, konnte überhaupt erst die ersten Betriebssysteme schreiben und so weiter. Also die Architektur, dass Daten und Programme gleich behandelt werden, die bezeichnet man als Von-Neumann-Architektur, und das teilen sich eigentlich alle modernen Computersysteme heute.
Die sogenannten PCs, ja. Ich meine, welcher Computer ist denn sozusagen nicht nach der Von-Neumann-Architektur gebaut?
Fällt mir spontan keiner ein, aber ich glaube, der Z3, wo dann da auf der einen Seite ein Lochstreifen reinging, wo das Programm drauf war, und dann auf der anderen Seite gab es eine größere Anzahl Relais, wo dann die Daten drin steckten, das war, glaube ich, keine von Neumann-Architektur.
Also es ist schon die prinzipielle Architektur.
Ja.
Alles da, von Neumann
ist die Standards.
Es ist 22.30 Uhr.
Fritz Info. Irak-Konflikt. US-Außenministerin Albright will in der Nacht nach Europa fliegen, um in Paris, Moskau und London für eine harte Linie zu werben. Albright drohte am Abend erneut mit einem militärischen Schlag gegen den Irak, falls die UNO-Waffeninspekteure nicht ungehinderten Zugang zu allen Einrichtungen bekämen. Baufeldsaffäre. Der unter Korruptionsverdacht stehende Potsdamer Baustadtrat Kaminski muss seinen Posten räumen. Das Stadtparlament stimmte mit 2/3 Mehrheit für die Amtsenthebung. Dem SPD-Politiker wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. EU-Strafe. Der VW-Konzern muss wegen unzulässiger Verkaufspraktiken eine Geldbuße von über 200 Millionen Mark bezahlen. Die EU-Kommission sieht es als erwiesen an, dass VW den Händlern in Italien einen Verkauf seiner Autos an deutschen Kunden untersagt hat. Der Wolfsburger Konzern will die Geldstrafe nicht akzeptieren und kündigte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Nordirland-Konflikt. Ohne Ergebnis ist heute in London eine weitere Verhandlungsrunde über die Zukunft der Provinz beendet worden. Allerdings gäbe es eine erste Annäherung, hieß es. Kernpunkt der Gespräche ist eine britisch-irische Friedensinitiative. Am Montag wird in Belfast weiter verhandelt.
Sport.
Skifahren. Martina Ertl hat wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele den ersten Nachtriesenslalom im schwedischen Aare gewonnen. Zweite wurde die Schweizerin Sonja Neef, den dritten Platz belegte die Schwedin Anna Ottosson.
Wetter.
Nachts aufgelockerte Bewölkung, minus 5 bis minus 10 Grad. Achtung Glätte, am Tage niederschlagsfrei, minus 1 bis 3 Grad.
Verkehr.
Berlin-Wilmersdorf. Die Brandenburgische Straße ist zwischen Mannheimer und Berliner Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. A111 Stadtautobahn Charlottenburg Richtung Oranienburg. Der Tunnel Tegel-Ortskern ist gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Und Brandenburg-Potsdam. Im gesamten Bereich Glättebildung durch überfrierende Nässe, insbesondere auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Stellenweise Sichtweiten unter 50 Metern. Fahrt bitte vorsichtig.
Das war ein kurzes Fritz-Info mit Carsten Koch.
Fritz präsentiert einen Hinweis.
Das ist jetzt aber Alba.
Es muss nicht immer Europa-Liga sein. Alba Berlin gegen USC Freiburg. Sonntag, 1. Februar, 15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Auch Bundesliga macht Spaß. Alba Berlin gegen USC Freiburg. Und nicht vergessen, wenn Alba, dann Fritz.
Mit dem Chaos Computer Club, heute mit Andreas, Hans und Tim. Tim winkt immer.
Ja, hallo Tim. Du möchtest jetzt Musik lauten.
Ah, wundervolle Musik.
Genau.
Ich habe vorhin schon vorgeschlagen, die ganzen Zahlen, die in der Sendung auftauchen, am Ende mal zusammenzurechnen. Ich habe allerdings nicht hochgeführt, also wir lassen
das
lieber.
Ja, vielleicht können wir das ja an unsere Hörer weitergeben. Kommen da noch so einige Zahlen zusammen.
Es ging jedenfalls reichlich um Bits und all diese Geschichten. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also warum funktioniert so ein Prozessor?
Silizium? Also warum die funktionieren? Also es hat viel mit Silizium zu tun, richtig.
Also warum ist eine komplizierte Frage, aber vielleicht können wir erstmal darauf eingehen, was sie machen. Und zwar, was ein Prozessor im Wesentlichen auszeichnet, ist, dass er die Möglichkeit hat, auf Speicher zuzugreifen und sich aus dem Speicher den nächsten Programmschritt holt und diesen Programmschritt ausführt. Und das Ausführen des Programmschritts hat meistens damit zu tun, Daten aus dem Speicher zu holen, diese zu verarbeiten, also meistens zu addieren und zu multiplizieren und an einer anderen Stelle wieder abzulegen.
Naja, und das, was ihn dann wirklich interessant macht, ist die Fähigkeit, das nach außen zu kommunizieren. Das heißt, man kann irgendwelche Leitungen ansteuern, irgendwelche Bildschirmpunkte oder irgendwelche Tastaturen abfragen.
Grafische Benutzerschnittstellen
erzeugen, hohem Aufwand. Und das ermöglicht ihm dann, dem Prozessor seine Ergebnisse zu kommunizieren.
Genau, also es wird ja immer ein Höllenbrimborium gemacht um Prozessoren heutzutage. Also irgendwie, man muss ja erstmal den schnellsten haben und man muss irgendwie vielleicht sogar noch mehr als einen haben und man sollte natürlich auch immer den neuesten haben. So, wir werden so auf so ein paar irrsinnige Konzepte, die da als in der Marketingmaschine immer so gefeiert werden, werden wir sicherlich nochmal ein bisschen eingehen. Es ist ja nur MMX und ähnliche Flops. Aber Prozessoren haben auf jeden Fall irgendwie diese Welt mindestens nochmal genauso verändert, wie das der Transistor vorher schon getan hat, der diese Maschine ja eigentlich im Prinzip überhaupt erst ermöglicht hat. Aber der Prozessor und der Computer on a Chip hat das alles, diese Leistungsfähigkeit des Programmabarbeitens natürlich enorm nach vorne getrieben.
Aber eigentlich ist so ein Prozessor nichts anderes als eine große Menge von Transistoren. Oder sind da schon noch ein paar andere
Teile? Das sind ja sowieso die meisten Chips irgendwie im Computer.
Also im Wesentlichen sind es schon Transistoren. Wobei mit der großen Menge das natürlich auch relativ zu betrachten ist, weil die Basisfunktionalität des 4004 mit 2300 Transistoren ist im Prinzip vergleichbar mit den Chips, die wir heute haben, mit den Prozessoren, die Millionen von Transistoren haben. Also das, was da eine große Zahl ist, ist dann noch...
Wir können ja noch ein paar Eckdaten nennen. Also der 68.000 heißt zum Beispiel 68.000, weil er 68.000 Transistoren hat. Und mittlerweile liegen wir bei den großen CPUs im Bereich von 5 bis 6 Millionen Transistoren.
Was nicht unbedingt gut sein muss, weil irgendwie viel ist ja nicht unbedingt mehr. Und viele Transistoren machen auch viel heiß.
Genau. Und viele Transistoren kosten Fläche. Und interessanterweise wächst der Preis eines Chips kubisch mit der Fläche. Das heißt, ein Chip, der doppelt so groß ist, kostet 8-mal so viel. Das hat den ganz einfachen Grund, dass es eine bestimmte Häufigkeit von Verschmutzung gibt auf einem Wafer. Also Wafer sind diese Lithiumscheiben, auf denen die Chips hergestellt werden. Und wenn da viele kleine drauf sind, man hat 10 Fehler, dann hat man von 80 Chips zum Beispiel 10 kaputte, bleiben 70 übrig. Wenn man aber große Chips hat, dann passen halt bloß 20 Chips drauf. Das heißt, bei 10 Fehlern sind 10 von den 20 Chips einfach im Eimer. Deswegen, je mehr Transistoren es sind, desto teurer wird das, desto heißer wird das alles und so weiter und so fort.
Und interessanterweise wird mit diesen, mit dieser gewaltigen Anzahl von Transistoren heute hauptsächlich das gemacht, nämlich eine einzige 4004++ noch schneller zu gestalten.
Jetzt kommen wir zu unserem Kernthema, dem Internet-Dashing.
Genau. Nein, also es ist ja, inzwischen muss man ja zugeben, dass auch andere Einflüsse doch...
Meinst du auch andere Prozessoren sind schlecht?
Nein, aber auch andere, ja gut, okay. Also.
Zum Beispiel.
Ja. Aber man könnte zum Beispiel auf einem Chip ja 100 Prozessoren machen. Wäre prinzipiell möglich.
Das ist übrigens tatsächlich das, was Motorola mit der G4-Geschichte, glaube ich, plant. Mhm. Also da ist leider nicht so sehr viel bekannt, aber so eine Idee ist sozusagen die Parallelisierung dadurch voranzutreiben, dass man eben gleich mehrere Prozessoren eben auf einen Chip packt. Also Multiprozessor heißt dann noch nicht mal unbedingt mehr Multichip.
Aber so das ist natürlich immer schwierig, weil man dann halt auch bloß einmal die IO-Bandbreite für alle Chips hat und so weiter. Von Texas Instruments gibt es das zum Beispiel, gibt es den TMS320C60, der viermal den TMS320C50 enthält. Das sind sehr obskure Prozessoren mit einigen sehr obskuren Befehlen. Zum Beispiel gibt es da eine Adressierungsart, wo die Low-Order-Bits der Adresse vertauscht werden. Also man kann sagen, die untersten 6 oder die untersten 8 Bits werden gedreht. Die Bits, die vorne waren, nach hinten, die hinten nach vorne. Und das Ganze beschleunigt die Fast-Fourier-Transformation. Braucht man also eigentlich außer für die Fast-Fourier-Transformation gar nicht. Aber das ist nun mal das, was die SPs 80% ihrer Zeit machen.
Yeah. Was genau bedeutet das? Ich meine,
also Fast-Fourier-Transformation, doch, das ist interessant. Also ich bin eigentlich genau der Falsche, das zu erklären, aber ich probiere es mal trotzdem, mal gucken, wie viele Minuspunkte ich kriege. Fast-Fourier-Transformation ist halt eine mathematische Methode, schnell Frequenzanteile aus einem Signal herauszufiltern, also zu bestimmen, wie stark hier einzelne Frequenzen darin enthalten sind.
Was ich aber...
Die Basis für viele Erkennungsmethoden, wie auch Spracherkennung zum Beispiel, oder irgendwie so DTMF-Erkennung, dass man irgendwie in der Lage ist, einen Anrufbeantworter abzufragen, tütütütütüt, da muss halt auch irgendwie das Signal, was da kommt, also das, was man hört, analysiert werden. Welche Frequenzen da drin sind. Wenn ich auf einer Telefontastatur so eine Taste drücke, dann wird ja immer eine Kombination aus zwei Tönen gespielt. Das ist so eine 4x4 Matrix und es gibt halt 16 verschiedene Kombinationen, so 4x4 verschiedene Frequenzen und FFT, also die Fast-Fourier-Transformation, ist so der typische Weg, wie man sowas erkennt.
Also mit den heutigen Prozessoren könnte man aber auch mit einer sehr naiven Fourier-Transformation, da braucht man keine Fast-Fourier-Transformation, könnte man DTMF-Töne erkennen.
Gut, jetzt also, kriege ich meine Minuspunkte.
aber sehr wesentlich ist das tatsächlich zum Zerlegen von natürlichen, nicht diskreten Signalen in diskrete Einheiten, mit denen man dann mit dem Computer, mit einem digitalen System auch was anfangen kann. Zum Beispiel ein Bild erkennen oder
man könnte zum
Sprache
Beispiel
erkennen oder
Premiere damit gucken. Also
Premiere damit gucken, genau.
Interessanter Punkt. D-Box ist ja auch ein schönes Thema auf dem Kongress gewesen. Übrigens zur Klärung, der Chaos Computer Club verkauft keine D-Box-Bauanleitung. Es gibt da draußen gerade viele Leute, die das glauben. So. Wir haben in der vorletzten Datenschleuder haben wir einen Bauplan gezeigt, wie man da andere Vorteile draus ziehen kann, wenn man eine D-Box bereits
konkret
hat.
Konkret ist es so, dass in der D-Box ein 68.340 drin steckt, ein Derivat des 68.000 für den Embedded-Einsatz, und diese CPU verfügt über einen Debugging-Port, und was in der Datenschleuder war eine Bauanleitung für ein Interface, damit man diesen Debugging-Port an seinen PC anschließen kann und dann mit Hilfe einer Software, die bei uns auf dem Webserver liegt, das EEPROM updaten kann, das in der D-Box drin steckt. Das Problem bei der D-Box ist nämlich, dass normalerweise Leo Kirch bei sich auf den Knopf drückt, dann bekommt man in seinen Fernseher, also in seine D-Box, eine neue Software eingespielt und kann bloß noch das gucken, was Leo Kirch gerne möchte. Und deshalb ist von uns die Konkurrenzsoftware, mit der man auch die anderen Kanäle noch gucken kann.
Wer kümmert sich da selber drum, ne?
Ich persönlich. Aber vielleicht sollte man das mit dem Embedded-Prozessor jetzt nochmal vertiefen, weil also ein Debug-Port und...
Gleich. Vielleicht nochmal also kurz für die Leute, mir ist gerade klar geworden, dass vielleicht nicht unbedingt jeder weiß, was eine D-Box ist. Also D-Box ist ein Produkt, was irgendwie in Deutschland bis vor kurzem noch käuflich erhältlich war, bis es irgendwie von der, ich glaube, von der EG...
Moment mal, das gibt es immer noch. Es gibt es bloß nicht zum Premiere gucken. Also es gibt es nach wie vor zum DF1 gucken.
Achso, alles klar.
Gut, also in dem Wort D-Box ist ja auch das Wort Debug fast mit drin.
Ja, es lädt geradezu dazu ein. Ja. Also D-Box sozusagen das, was einem digitales Fernsehen auf seinen alten Fernseher zaubert und damit die Halbwertszeit dieser Maschine nicht ganz so gering ist, wie sie von Haus aus ist, dafür gibt es dann halt die Datenschleuder. Aber wir verkaufen keine D-Box-Bauanleitung. Und jetzt kannst du ja nochmal erklären, was ein Embedded-Prozessor ist.
Das wollten wir sowieso. Ja, das ist nicht wirklich interessant, weil das ist an sich ein interessanter Ansatz. Und zwar ist ein Embedded-Prozessor ein Prozessor, der für den Einsatz in Nicht-Computern ausgelegt ist. Also der jetzt nicht dafür da ist, irgendeine Universal...
Bum, bum, bum.
Ja. Gut, das war jetzt die Stelle. Also der ist nicht...
Ja, nur zur Erklärung.
Achso. Das ist klar. Ja, wollen wir das jetzt weiter vertiefen?
Ja.
Wir vertiefen das jetzt. Also, der nicht für den Einsatz in einem Computer gemacht ist, sondern für den Einsatz in einem
Kühlschrank,
in einem Auto. Oder eben in einem
Bleistift.
Werden wir erleben. Genau. Ja, und das Interessante an diesen Debug-Ports ist, dass so ein Embedded-Prozessor immer neben dem eigentlichen Prozessor auch noch andere Komponenten mit hat. Zum Beispiel eine Schnittstelle, um Grafik auf den Bildschirm zu zaubern, oder eine Schnittstelle, um mit dem Telefonnetz zu reden oder alles Mögliche. Das ist natürlich dann etwas schwierig, mit so einem Chip umzugehen, weil der... ist ja irgendwie, das ist eine kleine Einheit und man kommt da von außen nicht dran, und wenn das Ding läuft, dann läuft das und man kommt da eben nicht dran. Deswegen gibt es den Debug-Port, mit dem man auch von außen direkt intern eingreifen kann, weil man ansonsten die Wartungsschnittstelle, das, was wir bei den Telefonanlagen immer gesucht haben, bei den Embedded-Prozessoren ist das Standard. Freundlicherweise bei der Firma Motorola nach einem auch standardisierten und dokumentierten Verfahren von Motorola, sodass man Debug-Ports sehr leicht benutzen kann, und zum Beispiel auch die Motorola-Telefone.
Das allseits beliebte PT9 verfügt über dasselbe Interface.
Genau, die alle diese Embedded-Debug-Schnittstelle haben.
Tolle Sache. PT9 ist die E-Netz-Geschichte, ne? Die E-Netz-Variante.
Microtech 8000.
Ja, dieses völlig braune Telefon.
Ja,
dunkelbraun. Wobei ich dann noch eine interessante Frage habe, und zwar, was macht ein Computer aus? Diese D-Box hat immerhin die Möglichkeit, Text auf dem Bildschirm auszugeben. Sie hat einen SCSI-Port, ein Modem, einen MPEG-2-Decoder, einen Infrarotsender. Habe ich was vergessen?
Die Programmierbarkeit macht den Computer aus.
Okay. Genau. Na gut, dann verwandelt sozusagen das BDM-Interface, die Set-Top-Box, in einen Computer.
So sieht's aus. Eigentlich ist das ein ganz schicker Computer, weil der immerhin die genannten Schnittstellen besitzt.
Ja, vielleicht sollte man mal versuchen, Linux drauf zu booten.
Ja, das wäre optimal. Aber wahrscheinlich ist TOS oder sowas leichter zu portieren.
Und mein Linux 68K gibt's auch schon.
Chaosradio bei Fritz. Gandalf im Chat fragt, welche Software zum kostenlosen Einloggen in Tier Online auf dem Chaos Computer Club Server liegt.
Gibt's sowas? Das ist so ein gängiges Missverständnis. Haben wir nicht. Es befindet sich da eine t-online-hack.zip irgendwie Datei, die uns so zugespielt wurde und von der wir dachten, das wäre mal nicht schlecht, wenn wir die irgendwie auf den Server packen. Das macht nichts anderes, als die Konfigurationsdateien von dieser Windows T-Online-Zugangssoftware zu durchforsten und einfach mal das Passwort und die Kennung, die da abgespeichert ist, im Klartext anzuzeigen. In anderen Worten, das Ding macht nichts Schlimmes, aber es zeigt, was dass Schlimmes. Was Schlimmes auf, genau, richtig.
Naja, also genau genommen, man darf halt seine Software nicht, seine Passwörter nicht in der Software absichtlich abspeichern.
Ja, ja, also es weist einfach mal wieder darauf hin, was wir schon immer sagen, irgendwie Passwörter sind keine Lösung und man sollte sich langsam mal was Besseres einfallen lassen. Als Passwörter. Als nur Passwörter zumindest. Aber wir wollen ja eigentlich über Prozessoren reden hier und nicht über Software.
Ja, Tim, was hast du denn für Prozessoren in deinem Besitz?
Jetzt gerade dabei?
Naja, oder in Besitz?
In Besitz, da muss man nachdenken. Also ich glaube, ich habe, da muss man Andreas nochmal helfen. Was ist in meiner kleinen Maschine, die wir auch alle haben? Ein 68...
328.
Ein 68 328.
Also ein Embedded Motorola.
Genau. Genau. Dann habe ich... Ich habe derzeit ganz schön wenig, muss ich feststellen. Irgendwo in seinen Räumen fliegt noch eine 386er Intel CPU von mir rum, von der ich mittlerweile nicht mehr genau weiß, wo sie sich befindet. Dann habe ich einen PowerPC 603. Das muss ich schon mal ein bisschen nachdenken.
Was hattest du?
Ich habe noch einen 68030 bei mir zu Hause stehen. Früher hatte ich einen 68030, einen 68000, einen 6502 und...
Ein Z80 hattest du bestimmt auch schon mal mehrfach.
Nee.
Ja, doch, in deinen Tastaturen. Kannst du von
ausgehen. Echt?
Ja.
In PC-Tastaturen sind Z80 drin?
Ja, das ist immer so, dann nimmt man einfach den Prozessor of Choice, wenn man eine Tastatur haben möchte.
Ah, Z80, Prozessor of Choice, kommen wir noch zu. Aber ich hatte zumindest keinen Desktop-Computer, wenn man das überhaupt so nennen kann, oder auch keinen Home-Computer mit Z80-Basis. Bin dann eher immer mehr in dem Bereich mit der 6 vorne.
Ja, ja, 6510, so einer bist du, ne?
Ja. 65 10, genau, so kann man das aussagen. Wobei ich also, naja, doch mit dem ZX81 habe ich auch mal ein bisschen rumgespielt, war aber nicht meiner. Und jetzt fallen mir erstmal keine Prozessoren, die ich habe. Was hast du denn?
Oh, im Moment habe ich, glaube ich, auch fast nur Intel-CPUs. Zum Beispiel in meinem Telefon dürfte wohl ein Intel-Derivat drin sein. Und
da wäre ich mir nicht sicher. Mein Telefon.
Naja.
Braucht Siemens nicht eigene Mikrocontroller?
Ja, aber die sind Intel-basiert. Also x86.
Stimmt, die bauen ja auch Intel-CPUs in ihre Vermittlungsstellen ein.
Ja, ja, das ist Standard, das hat sich leider in Deutschland auch ganz durchgesetzt. Ja, und zu Hause habe ich halt diverse Pentiums, ein Pentium und einen AMD habe ich. Einen sehr schönen AMD, 486er.
Den AMD nimmst du, wenn du immer was berechnen musst, ja?
Nee, da läuft mein Unix drauf.
Aha.
Ja, und sonst habe ich keine CPUs. Glaube ich.
Und du?
Also ich habe einen PowerPC 604 und diverse 486er laufen da als Router und naja, und dann den 68328 in meiner Tasche und eigentlich hatte ich schon immer Intel, also ich muss mich mal outen, ich habe mit einem XT meine Computerkarriere angefangen.
XT.
XT. Da war ich aber echt privilegiert, das war nämlich noch zu Ostzeiten.
8088.
Ja, 8088.
Damit fängt alles an.
Das war eine echt aulige CPU damals schon. Nach damaligen Maßstäben war die richtig schlecht, weil das war nämlich die kastrierte 8086. Wenn man überhaupt so ein Ding haben wollte, dann doch bitte schön die vollständige.
Nein, das wurde halt, AWM musste sparen.
Genau. Aber ja, früher habe ich auch mal am KC gesessen, einmal die gesamte Serie durch und da steckte ein U880 drin. Das war angeblich ein Nachbau, in Wirklichkeit war es ein Klon. Das war nämlich ein Z80, der auch über dieselben undokumentierten Befehle verfügte und daran sieht man also deutlich, dass es sich wohl um dieselbe Maske gehandelt hat wie beim Original Z80.
Wie habt ihr denn das geklont?
Naja, die haben erstmal die Chips freigelegt, dann fotografiert, dann eine Schicht abgeschliffen, dann wieder fotografiert und eine Schicht abgeschliffen und so weiter, bis sie unten waren. Dann haben sie davon Masken gemacht. Das haben sie uns auch mit dem Megabit-Chip gemacht.
Wie dicht muss man das abschleifen?
Naja, also in der Praxis wird man es wahrscheinlich eher abätzen, aber das bewegt sich so im Mikrometermaßstab. Mhm.
Aber es ist schon also feinmechanische Technologie, die schon länger bekannt ist. Also die ist länger bekannt als das Produzieren von solchen
Strukturen. Und die Maske wird dann aber fototechnisch abgenommen, oder wie?
Ja, das wird fotografiert und dann wird das auf, also wahrscheinlich analog auf ein riesiges Stück Papier übertragen und von Hand eine Maske drauf gemacht, die dann wieder auf Mikrofilm runterkopiert wird. Und also ein Mikrochip wird in Ätztechnik hergestellt, ähnlich wie Leiterplatten. Das heißt, da kommt ein Fotolack drauf, der wird belichtet, dann wird das Unbelichtete weggespült und dann wird es geätzt und dann wird es dotiert und dann kommt wieder eine Schicht drauf und so weiter, bis sie fertig sind.
Jetzt fragt keiner nach der Shareware, mit der man das machen kann,
sondern unterhält sich da eigentlich. Und wir haben also jetzt den Fritz Webchat offen. Vielleicht sollten wir das mal erwähnen. Also die einige Leute scheinen das immer schon zu wissen. Auf dem Fritz Webserver ist ein im Websystem integrierter Chat und den liest der Lutz hier auch mit. Und falls ihr irgendwie eine Frage habt, dann könnt ihr das da reintippen. Und wenn ihr keine Lust habt, irgendwie dafür Internet zu benutzen, weil das ja auch ganz schön sinnlos ist, könnt ihr uns auch anrufen. In dieser Sendung. Du weißt bestimmt die Telefonnummer auswendig, Lutz.
Nee, ich weiß sie nicht
auswendig. Es gibt die neue, Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 97 110.
Ui, neue Nummer?
Ja.
Wieso das denn? Habt ihr eine neue Anlage bekommen?
Der Provider hat gewechselt.
Ach, ernsthaft?
Nein. Schon länger.
Ach, wo seid ihr denn jetzt?
Darfst du sagen, jetzt was? Sind wir bei den Lila-Kollegen neuerdings.
Hä, wer sind die Lila-Kollegen?
Wer ist denn Lila Aqua?
Bei der T?
Ja, ja.
Wieso, wo wart ihr denn vorher?
Ach ja, stimmt, es gab ja diesen örtlichen...
Darüber reden wir nicht öffentlich genug.
Ah, das ist ein richtiges Telefonnetz.
Bei den genau. Jetzt kann man auch über den Hof telefonieren.
Ah, schön.
Kriegt ja jetzt auch richtig Internet, habe ich gehört, ne?
Zum Beispiel.
Ist da was dran, ja? Kannst du da irgendwas ausplaudern?
Nö.
Nein. Alles ganz sicher hier. Ja, Mensch, das bringt uns ja mal irgendwie auf den Punkt, dass wir vielleicht mal beleuchten sollten, was eigentlich aktuell ist bei den Prozessoren. Meine, wenn heute irgendwie jemand darüber nachdenkt, einen Computer zu kaufen, das zeigen ja auch immer wieder irgendwie Untersuchungen bei den Leuten, dann denkt ja eigentlich überhaupt gar kein Mensch darüber nach, was da für ein Betriebssystem drauf ist. Also die meisten Leute gehen ja sowieso davon aus, dass da irgendwie Windows drauf ist, wenn sie den Namen überhaupt kennen. Das sind also dann doch weniger, als man vielleicht glauben mag. Aber es gibt ja auch noch andere Computer zu kaufen und machen wir mal eine Liste, also neben der ganzen Intel-Familie, die wir sicherlich noch ausreichend beleuchten werden, weil da wollen wir ja noch drauf rumhacken, gibt es immer noch irgendwie die Macintosh-Garnitur, die den PowerPC-Chip in sich trägt, beziehungsweise die PowerPC-Familie, derzeit auf dem Markt vertreten mit dem 603-Prozessor für vor allem tragbare und billige Geräte und dem 604-PowerPC für die etwas schnelleren, dickeren Maschinen und Workstations. Davon ist dann manchmal auch mehr als einer drin. Im Intel-Bereich wird nicht mehr alles verkauft, aber ist natürlich alles noch irgendwie vertreten. Also nach irgendwie 80, 88, 80...
Ja, das ging ja viel früher los. Also nach der 4004 kam die 8008.
Genau. Also für Intel. Ja. Genau. Das Zitat hast du bestimmt bekommen. Also bei den Intel-CPUs ist es ja deswegen so ein Kreuz, weil sich diese Geschichte seit den 70er Jahren eben kontinuierlich entwickelt hat und jeweils die nächste Prozessorgeneration von Intel auch die gleichen Programme verstehen musste wie die vorherige Generation. Und während in den 70er Jahren also das Design von Prozessoren noch wesentlich davon getrieben war, wie viele Transistoren man nur auf seinen Chips unterkriegte, und das waren dann halt so, ob es jetzt 5000 oder 6000 sind, sind die Maßstäbe und die Vorgaben, die man hat, heute natürlich andere. Und Intel leidet halt darunter, dass sie immer diesen Ballast aus den frühen 70er Jahren mitschleppen müssen. Es gibt da ein schönes Zitat von dem
Mike Johnson, der ist Leader des 80x86 Design Teams bei AMD. Der meinte, the x86 isn't all that complex. It just doesn't make a lot of sense. Und
was so viel heißt wie dieser Befehlssatz ist Unsinn.
Genau, der basiert nämlich, also im Grunde genommen kann man ihn direkt auf die 4004 CPU zurückverfolgen, da kam nicht die 8008 und dann später die 8080 und dann als die 8086 kam, die Architektur, die also nach wie vor zu den heutigen CPUs von Intel binär kompatibel ist, die war Assembler kompatibel. Also da konnte man dieselben Assembler-Programme wie für den 8080 drauf laufen lassen und naja, wir haben jetzt heute 32-Bit-CPUs, die im Wesentlichen zu 8-Bit-CPUs binär kompatibel sind, deshalb eine Menge Schrott mit sich rumschleppen.
Genau, im Prinzip ist so ein Pentium eine komplette Müllhalde von 20 Jahren irgendwie vergeblichen Versuchen, gute Prozessoren zu bauen. Alles aufeinander getürmt und hier und da schrauben sie dann nochmal bestimmte Booster und Turbo und irgendwie Fächerkrümmer ein, damit die Maschine überhaupt noch ein bisschen schneller läuft.
Ja, Intel leitet...
Bommel fragt im Chat, was der Unterschied zwischen den Firmen ist, AMD, Cyrix und Intel, also was die Prozessoren unterscheidet. Ja, also ist denn da über, also ich vermute mal, dass AMD genau dieselbe Architektur mit sich rumschleppt wie Intel, oder gibt es da prinzipielle Unterschiede?
Es gibt da keine prinzipiellen Unterschiede, es gibt da schon prinzipielle Unterschiede. Also jetzt gemessen natürlich am 4004 leihen die sich natürlich ihr prinzipielles Funktionieren alle bei diesem Memory, I.O., Computing Unit, Alu, da leihen die sich schon alle das aus, aber es gibt schon unterschiedliche Strategien, mit diesen alten Befehlssätzen fertig zu werden, weil inzwischen gibt es also der State of the Art, wenn man heute eine CPU macht, da baut man den Befehlssatz ganz anders auf, den baut man so auf, dass man bei den heutigen Taktraten und bei der heutigen Anordnung von den Einzelkomponenten der CPU auch optimalen Durchsatz kriegt. Und es gibt jetzt halt Herangehensweisen, dass man die Intel-Instruktion in der CPU in solche RISC-Instruktionen umwandelt, das macht AMD zum Beispiel. Die haben insbesondere jetzt, seit sie Next Gen gekauft haben, haben sie eine CPU, die eben ganz genau so funktioniert. Die nimmt die Intel-Instruktion, baut die um zu RISC-Instruktion und füttert die in den richtigen normalen, also nach heutigen Standard normalen RISC-Kern rein.
das ist ungefähr so, als würde man irgendwie Diesel tanken und intern einen Umsetzer nach Kerosin einzubauen, damit die Maschine noch schnell laufen kann, aber leider bringt das so wenig Durchsatz, dass nicht genug Kerosin kommt.
Ja, und Intel ist zum Beispiel ein Vertreter von CPU-Bauern, die halt das CPU-Design noch an diesen Instruktionssatz dran haben. Die haben also eine ganz originäre Strategie, diesen Original-Instruktionssatz in ihre Hardware reinzukriegen. Natürlich auch mit jede Menge Anleihen an heutiges Prozessor-Design, und die bauen ja auch schnelle CPUs, so ist es ja nicht, aber das ist halt ziemlich hanebüchen, wie das da intern teilweise aussieht, weil man irgendwie, also man hat es ja gesehen, als Intel mit großem Hello den Pentium Pro angekündigt hat. Da haben sich dann diese ganzen Windows-User auf diesen neuen Prozessor gestürzt und ihre 16-Bit-Applikationen darauf abgefahren. Und das ist einfach langsam gewesen, weil der Pentium Pro nicht in der Lage ist, diese 16-Bit-Instruktionen optimal auszuführen. Und seitdem ist halt das schnelle Ausführen von Legacy-Code eine der wichtigen Designvorgaben für x86-kompatible Prozessoren geworden.
Vielleicht sollte man noch was zum Stichwort CISC und RISC sagen, wo das schon mal gefallen ist. CISC-CPUs sind solche mit komplexem Befehlssatz, das heißt, es gibt viele Befehle und die Operanden der Befehle können sehr komplex sein, also man kann direkt auf den Speicher zugreifen, kann auf den Speicher über ein Register indiziert zugreifen und so weiter auf zwei Speicherzellen gleichzeitig. Und bei einer CISC-CPU ist es so, dass es Befehle für Load und Store gibt, das heißt, für das Schreiben in den Speicher und das Lesen aus dem Speicher in ein Register, und sämtliche weiteren Instruktionen arbeiten auf Registern und sämtliche Register sind gleichberechtigt.
Ein Dampf, Multiplikationsausstand. 100 Modul ist rein.
A110 spannungsgesteuerter Oszillator. A110 spannungsgesteuerter Oszillator.
Yeah.
Und noch so ein Schicken. Ah ne, Hans ist jetzt gerade gewechselt, also wechselt gerade zum Richtigen. Ah, ist hier.
Ja, also es gibt wohl auch noch eine Diskussion im Lattenzaun Chaos Radio und im IRC Channel. Frag mich jetzt bitte nicht, welcher Server, keine Ahnung. Und tja, es gibt ja noch ein paar Neuigkeiten. Da mache ich euch jetzt mal ein bisschen heiß drauf. Das erzähle ich dann nachher. Was den Chaos Computer Club hier in Berlin betrifft. Dann gibt es dann bald was Schönes.
Noch was Schöneres. Was ist jetzt mit den Prozessoren? Also den Entwicklungsprozess der Prozessoren hatten wir gerade. Mhm. Jetzt sind eine Menge Fragen zu den Unterschieden und den Anwendungsmöglichkeiten, was wo gibt und welche Fehler die schlimmsten sind. Erzähl mal.
Ja, wir hatten ja gerade den AMD. Wie heißt denn diese dritte Inselbude?
Cyrix?
Genau, Cyrix. Hans, kennst du die? Hans.
Ruf mal.
Hans hat seinen Kopfhörer beiseite gelegt und taucht in die weltweiten Datennetze ein. Genau.
Also wir waren ja vorhin bei dieser Intel-Geschichte vor allem stehen geblieben. So. Also um es nochmal kurz zusammenzureißen, also IBM hat sich halt irgendwann mal entschlossen für diesen IBM-Personalcomputer, von dem sie eigentlich keine Ahnung hatten, weil sie sowas eigentlich auch gar nicht bauen wollten, aber nur weil Apple mit seinem, nämlich mit dem Apple II, so viel Erfolg gehabt hat, sahen sie sich genötigt, da eine Antwort auf den Markt zu werfen. Das taten sie dann auch Anfang der 80er Jahre eben mit dem IBM PC. Dieser Name ist sozusagen der Grund dafür, dass man PCs halt auch wirklich so nennt, weil der Begriff vorher zwar von Apple versucht wurde, den zu besetzen, aber das ist ihnen dann doch irgendwie aus der Hand geglitten. Also unter einem PC versteht man halt heute einen zu dem original IBM PC kompatiblen Rechner. Und das ist ja auch mit den heutigen Rechnern im Prinzip immer noch so. Und genau das ist auch das Problem. Das liegt vor allem an den Prozessoren. Am Anfang wurde eben der 8088 verwendet. Die langsamere Variante noch von dem 8086, der zumindest schon so ein bisschen 16-Bit war. Und in der Folge hat Intel halt konsequent möchte ich das nicht nennen, aber zumindest kontinuierlich diese Prozessorfamilie weiterentwickelt und immer Kompatibilität zum ersten System beibehalten. Dann kam der 8186, der 8286, der fand dann in dem Nachfolgemodell von dem IBM PC Verwendung, den IBM PC-AT, das stand für Advanced Technology und alle waren unglaublich begeistert, dass die Maschine jetzt mittlerweile 6 MHz irgendwie losrannte.
Aber schon damals war das mit der Betriebssystemwahl, das war heftig kritisiert worden und die gesamte Szene hat gestöhnt über dieses MS-DOS.
Ja,
was uns auch jetzt noch begleitet.
Was nicht dazu geführt hat, dass es dann irgendwann keiner mehr benutzt. Also das wird uns, glaube ich, noch ewig verfolgen. Mit der 8286 war insofern schon mal ein massiver Fortschritt, als dass man damit auch irgendwie halbwegs brauchbare Betriebssysteme fahren konnte.
Der hatte also eine MMU, ne?
Der hatte so eine Art MMU, würde ich mal sagen.
Also der hatte eine MMU, eine richtige MMU. Hm.
Mit den Segmentregistern.
Mit, genau. Segment Protection und alles, was du brauchst, um
ein Betriebssystem auf einem Computer zu installieren.
Richtig, es war etwas branded, aber es war schon ziemlich cool für die damalige Zeit.
286er hatte ich auch mal. Habe ich dann Xenix installiert. Das ist so eine Unix-Variante, die speziell an den 8286er angepasst worden ist. Damals war es ja sowieso sehr trendy, darüber nachzudenken, ein speziell auf den 8286er Prozessor zugeschnittenes Betriebssystem zu machen. Mhm. Zum Beispiel gab es da dieses Projekt OS 2, ihr erinnert euch vielleicht, was man als Nachfolger für MS-DOS gedacht war. Damals saß halt Microsoft noch zusammen mit IBM irgendwie hinter dem Pult und hat versucht, dafür die Zukunft zu planen. Das haben sie ja dann auch groß angekündigt. Ja, super, OS 2 kam dann auch irgendwann raus, aber so recht hat es keinen interessiert, weil es da eben so diverse Schwierigkeiten gab mit der Kompatibilität. Ein Wort, was der Computerindustrie damals selber eigentlich noch wirklich überhaupt nicht so bewusst war, was sie da sich eigentlich mit eingebrockt haben, dass sie irgendwie so schlecht gestartet sind mit diesem PC. Na gut, egal. OS 2 gab es und nach dem 8286er gab es dann den 386er, der in gewisser Hinsicht ein wirklicher Meilenstein war, weil es sich hier jetzt um einen richtigen 32-Bit-Prozessor handelte, mit dem man einen viel größeren Speicherbereich adressieren konnte, was die Softwareerstellung einfacher machte. Auch die MMU hat da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.
Naja, nach vorne. Also genau genommen sind sie eingeknickt. und haben dann, weil alle irgendwie Paging-MMUs zu der Zeit haben wollten, haben sie dann unter diese Segment-MMU noch eine Paging-MMU drunter gehängt. Ganz tolle Idee.
Naja, aber immerhin gab es jetzt Paging und es gab den Real-Mode und den Protected-Mode. Man konnte den Prozessor nämlich umschalten zwischen 80-86-Kompatibilität und etwas mehr speichern. Im Wesentlichen hat man dabei halt die MMU ein- und ausgeschaltet.
Eine MMU will man schon haben.
Eine MMU ist eine Memory Management Unit, sollte man vielleicht nochmal erläutern. Das ist also ein weiterer Bestandteil eines Prozessors. Mittlerweile ist es Standard, damals war es eben noch kein Standard. Der, wie formuliere ich das jetzt am besten, der Software ein bequemeres Umgehen mit dem Speicher erlaubt. Wesentliches Problem war vorher, vielleicht solltet ihr das mal aufkrauen.
Die sind aber gut.
Ja, die sind echt schlimm. Und dann das mal wegtun. Das, hier, komm, Lutz, iss mal ein paar von diesen sauren Pommes. Das macht uns nur krank und dicke Bäuche. mit einer Memory Management Unit hat man den Vorteil, dass man nicht mehr an die Speicheradressen absolut gebunden war. Früher war es so, da hatte man irgendwie einen bestimmten Speicherbereich von 0 bis N, je nachdem wie viel Kilo oder Megabytes man hatte. Damals Kilobyte. Ja dann doch eher wohl Kilobytes, wenn überhaupt Kilobytes. Manche haben auch nur ein paar Bytes gehabt. Und ein Programm muss ja diesen Speicher jetzt irgendwie adressieren, sprich ihn ansprechen, um ihn auszulesen, was reinzuschreiben, das irgendwie miteinander zu multiplizieren, hin und her zu schieben, was ein Prozessor halt so den ganzen Tag macht, wenn er nichts weiter zu tun hat. Und das funktioniert wunderbar, wenn man nur ein einziges Programm auf dem Computer fährt, was mit dem Speicher machen kann, was es will. Aber das wird natürlich zu dem Zeitpunkt schwierig, wo man mehr als ein Programm unabhängig voneinander laufen lassen möchte. Also Multi-User-Systeme, so wie Unix, haben das Problem relativ früh aufgebracht. Bei MS-DOS und beziehungsweise dann dieser ganzen Windows-Geschichte kann man dann halt auch irgendwie auf den Trichter, dass es vielleicht ja ganz praktisch wäre, die zur Verfügung stehende Processing Power auch mal dahingehend zu nutzen, dass man eben mehr als einen Benutzer auf das System lässt, beziehungsweise mehrere Dinge gleichzeitig tun kann.
Ich glaube, DeskQ war das erste Programm, das es gemacht hat, das dann sozusagen mehrere DOS gleichzeitig hat laufen lassen können.
Oh ja, das war richtig ausgefeilt. Ja,
das Problem, jetzt will ich nochmal kurz darauf eingehen, das Problem war ja, wenn dieser Speicher direkt angesprochen wird, also ich schreibe an Adresse 4500, schreibe ich was rein und da läuft ein anderes Programm, was einfach auch meint, naja, also 4500 ist eigentlich eine coole Adresse, so, das gefällt mir auch, da schreibe ich auch mal was rein und die Programme wissen nichts voneinander, dann gibt's halt Müll. So, das ist der Grund, warum irgendwie Macintosh-Programme auch heute noch abstürzen. Und
die kriegen das auch noch hin.
So, und mit einer MMU kann man halt irgendwie auf Prozessorebene einen Modus einschalten, wo jedes Programm seine eigene Sicht von Adressen hat, nämlich die virtuelle Speicheradresse, das ist das, was man dann Virtual Memory nennt. Und die wird dann von dem Prozessor on the fly ohne Zeitverlust umgesetzt auf die tatsächliche physikalische Adresse. Sodass also das Programm zwar glaubt, es schreibt in 4500, aber der Prozessor rechnet halt nochmal 20.000 drauf und dann ist es tatsächlich ein anderer Speicherbereich und somit kommt sich die Software nicht mehr ins Gehege. Also ein MMU ist ein wirklicher Fortschritt gewesen in der Prozessorentwicklung und wie gesagt mittlerweile Standard.
MMU bietet natürlich noch ein anderes Feature und zwar kann man Adressen vergeben, die gar nicht wirklich existieren, sondern wo man mehr RAM vorgeholt als da ist und den Rest dann auf Platte auslagert.
Und dann zur Laufzeit sozusagen die Sicht des Programmes auf den physikalischen Speicher ändern kann. Mhm. Aber das sind natürlich alles nur Krücken. Ich meine, genau genommen will man
mehr Speicher. mehr Speicher.
Und Thomas fragt im Chat, warum man zwei DOS gleichzeitig laufen lassen will, wenn eins schon reicht.
Also eine klassische Anwendung waren tatsächlich Mailboxen. Weil Computer waren echt teuer, aber es gab multiserielle. Es gab schon im AT gab es zwei serielle Schnittstellen. Und da wollte man auf beiden Ports eine Mailbox laufen lassen, aber es gab kein Multitasking. Also musste man irgendwie eine FIDO-Mailbox nehmen und die zweimal auf dem gleichen Rechner starten können. Und dafür war DeskQ echt cool.
Und da kannte ich auch jemanden, dann lief dann noch Novel Netware 2 irgendwas und 2 oder 3 80 Megabyte Platten und ein paar 2 86er.
Ja genau, als Einwahlpunkte.
Also DeskQ war sozusagen das erste System, was das ausgenutzt hat, wenn man mal von OS 2
bei absieht. PCs.
Bei PCs, genau. Also DeskQ hat einfach zweimal DOS gemacht, während OS 2 versucht hat einmal was anderes zu machen.
Aber die haben das dann irgendwann auch gelassen, die haben dann sich nicht mehr damit beschäftigt.
Naja, nachdem dann Windows 3.0 rauskam, wo genau. Das dann eingebaut war.
DeskQ, weiß ja jetzt ja genau. Ja. Mhm. klar, ist schon so eine Sache mit den Prozessoren.
Aber wir waren jetzt gerade ziemlich in die MMOs abgeglitten.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist natürlich kein uninteressanter Punkt, weil wenn wir sagen Computer on a Chip, so wie damals der erste Prozessor angekündigt wurde, kommt man ja eigentlich erst auf den Punkt, was macht denn jetzt eigentlich den Computer eigentlich aus? Also wenn der Computer nicht on a Chip war vorher, woraus bestand er denn eigentlich? Das haben wir ja, glaube ich, mal zusammengerissen. Das ist also so die Fähigkeit, halt Speicher zu adressieren.
Hatten wir vorhin. Ja.
Gehört eigentlich gar nicht mal unbedingt dazu. Und so peu à peu kommen halt auch noch andere Features mit rein. Die MMO ist die eine. Andere Sache ist das, was bis vor kurzem noch als Co-Prozessor bekannt war.
Oh ja.
ein Co-Prozessor ist halt noch ein Prozessor, der in dem Computer drinsteckt, der sich sozusagen neben den anderen so anlehnt und irgendwie ihm bestimmte Sachen abnimmt, nämlich im Wesentlichen Fließkomma-Arithmetik. Also das Rechnen nicht mit Integer, mit Ganzzahlen, was irgendwie ganz einfach sich in Bytes abspeichern lässt, sondern eben Nachkommastellen, Zahlen sowie 1 durch 3. Die halt irgendwie sehr lang sind, die man so in Integer auch nicht problemlos abspeichern kann, aber mit dem man halt rechnen möchte. Und dann hat man eben einen Floating-Point-Prozessor genommen, der eine ganz andere Darstellung im Speicher gehabt hat von den Zahlen, eben so auf Nachkomma orientiert, der eine gewisse Ungenauigkeit hatte, ganz klar, aber mit dem man eben sehr viel effektiver damit rechnen konnte. Und das war natürlich dann sehr wichtig für so aufkommende Computeranwendungen wie zum Beispiel CAD, also das Konstruieren von technischen Zeichnungen und ähnliche Geschichten, wo Linien und Kreise und andere Dinge dreidimensionales heutzutage auch berechnet werden musste. Und so ist auch eine FPU, eine Floating Point Unit, mittlerweile Bestandteil jedes Prozessors. Also zumindest jedes Desktop-Prozessors. Es gibt natürlich auch noch Prozessoren ohne.
Da hat sich Intel auch voll in die Nesseln gesetzt.
Genau.
War, der erste Co-Prozessor für den 8086 war der 8087 und der wurde in Israel entwickelt und die Leute von Intel haben nicht wirklich mit dem Team kommunizieren können wegen der bösen Zeitverschiebung und so weiter und damals gab es auch noch nicht so richtig viel Internet. Auf jeden Fall ist es so, dass die Floating Point Architektur bei Intel CPUs auch heute noch Stack-basiert ist, das heißt man hat einen Stack von 8 Einträgen und Operationen können immer nur auf dem obersten Eintrag stattfinden. Im Vergleich dazu, moderne CPUs haben 32 Floating-Point-Register und Operationen können auf jedem dieser Register ausgeführt werden. Und es ist völlig klar, dass man damit deutlich weniger Speicherzugriffen auskommt und wesentlich flexibler ist. Und es ist also auch heute so, dass Intel-CPUs, die natürlich immer noch zum 8087 kompatibel sind, wie sollte es anders sein, in der Floating-Point-Performance ziemlich hinterherhinken. Also Pentium liegt, glaube ich, so im Bereich von 6 bis 7 Spec FP95. Das ist so der aktuelle Benchmark für Floating-Point-Performance. Und vergleichbare CPUs, der R10000 von MIPS zum Beispiel, liegt bei 19 Spec FP95, also glatt das Doppelte. Und die von Digital jetzt angekündigte CPU, die neueste Generation des Alpha-Prozessors, liegt bei 50 Spec FP, also der fünffachen Leistung.
Das Spec FP ist so ein normalisierter Standardwert, aktueller Benchmark, der wieder so wie MIPS eigentlich gar nicht so viel aussagt, außer dass dieses C-Programm eben in einer entsprechenden Geschwindigkeit ausgeführt wird. Aber man muss ja Intel immerhin zugutehalten, dass sie auf ihrem hirntoten Floating-Point-Befehlssatz immer noch die schnellsten FPUs bauen. Und das ist auch der Grund, warum sie da momentan ziemlich stinken und gegen ihre Konkurrenten auch ziemlich gut dastehen, weil diesen kranken Befehlssatz, den kriegt man nicht so einfach implementiert. Und bislang sind noch alle Versuche, eine FPU zu konstruieren, die Intel-Code versteht und schneller ist als die Intel-FPU, sind eigentlich gescheitert.
Aber ist der K6 nicht schneller?
Nee, der ist nicht schneller. Nur Integer.
Integer ist nicht so das Problem, das kriegt man heutzutage hin, aber Floating Point, da haben sie sich beim Pentium schon richtig was ausgedacht und da waren haben auch alle Oho gesagt bei der FPU.
Bei welcher? Vom Pentium?
Ja, bei der Pentium.
Was haben sie sich denn ausgedacht?
Ja, da gibt es zum Beispiel so laufzeitabhängige Berechnungen, dass sie irgendwie die Signallaufzeit verwenden, um eine bestimmte Winkelfunktion schneller auszurechnen oder irgend so ein Ding, das kann Andreas bestimmt besser.
Ich habe es mir auch nicht im Detail angeguckt, weil es mich doch eher abgeschreckt hat.
Ja. Aber da machen sie richtig miese Tricks, wo die Digitalfreaks also echte Probleme haben und einfach nicht so schnell hinterherrechnen können.
Also ich glaube, miese Tricks ist sowieso irgendwie...
Apropos miese Tricks. Intel hat sich ja MMX ausgedacht. Das ist was ganz besonders Tolles. Vielleicht sollte man zur Abwechslung mal erklären, was MMX wirklich ist. Und zwar ist es so, dass man normalerweise, wenn man zwei 32-Bit-Zahlen addiert, immer einen Übertrag hat. Das heißt, man addiert zwei Bit ganz rechts, im Übertrag zieht man dann eins nach links, so wie man auch schriftlich addiert. Alles, was sie da machen, ist, den Übertrag an bestimmten Stellen abzuschalten, sodass man zwei 32-Bit-Werte addieren kann, sie sich wie zwei 16-Bit, also jeweils zwei 16-Bit-Werte insgesamt 4 verhalten. Oder man kann halt 8 Byte auf 8 Byte addieren, mit dem man zwei 32-Bit-Werte aufeinander addiert. Das ist für manche Sachen ein bisschen sinnvoll. Das Problem dabei ist, man kann es nur in Assembler programmieren, man kann keinen vernünftigen Compiler schreiben, der das verwenden kann. Und es ist so, dass die Konkurrenz, nämlich die PowerPC-CPUs, ohne MMX dieselbe Aufgabe schneller lösen.
Ja gut, ich meine, das wäre ja noch zu verschmerzen, weil das Blöde an den MMX-Befehlen ist tatsächlich, dass sie sozusagen mit den FPU-Befehlen interleaved implementiert sind, sodass der Befehlssatz quasi umgeschaltet werden muss. Also das ist
genau, man kann gerissen. Nicht gleichzeitig MMX und Floating-Pointe
total gehört. Das ist unglaublich.
Ja, aber mit diesem scheiß Befehlssatz, da haben sie sich richtig ein Ei gelegt und wo sie jetzt, also da müssen sie echte Handstände vorführen, um da ein bisschen was dran zu tun. Also,
ja, auf der anderen Seite kaufen alle irgendwie MMX und irgendwie alle anderen müssen jetzt irgendwie auch MMX anbauen und ich glaube, diese Entwickler, die aber AMD sitzen, die kotzen irgendwie, wenn die morgens ein Pressrelease von Intel auf den Tisch kriegen, irgendwie Intel announces new MMX Extension, dann wissen die irgendwie, dass sie das nächste halbe Jahr auch keinen Spaß haben werden, weil sie erstmal diese ganze Scheiße da ausbuddeln müssen und dann auch noch einen Weg finden müssen, wie man das Ganze halbwegs ohne jetzt gleich die Chips abzukratzen auch noch implementiert.
Ja. Und völlig sinnlos, weil es nie jemand wirklich benutzen wird.
Und dann kriegt man es vielleicht hin und dann kriegen sie erstmal wieder eine Klage auf Patentverletzung oder sonst.
Apropos Blöße. Patente. Intel kommt jetzt mit einer neuen Architektur, der Merced-Chip mit 64-Bit. Und Intel hat erstmal ein paar Sachen patentieren lassen für den Merced. Und das erste, was sie sich haben patentieren lassen, sind Opcodes, um zwischen verschiedenen Befehlssätzen umzuschalten. Also diese Merced-CPU, das muss man sich mal vor Augen halten, wird x86-Befehlssatz verstehen, wird den Befehlssatz der HP-Architektur PA-RISC verstehen und wird zusätzlich einen neuen Befehlssatz, den sogenannten EPIC-Befehlssatz, verstehen. Also da werden allein 2 Millionen Transistoren für nichts aufgebraucht werden.
Ja, wofür müssen sie die ganzen Transistoren ja verwenden? Und sei es darum, irgendwie...
Ich baue da bestimmt auch noch Spark rein. Das würde mich echt nicht wundern.
Wie ist denn, haben die eine abschaltbaren Microcode-Prozessor im Kern, in der CPU drin, sodass sie wahlweise RISC und CISC machen können? Oder wie?
Also ich kann mir das nur so erklären, dass da die Microcode-Befehlssätze umgeschaltet werden.
Wir haben eine Hörerin am Telefon.
Oh ja.
Wer ist da? Hallo?
Hallo?
Ach, du bist doch ein Hörer.
Ja.
Wer bist du?
Hier ist Matthias.
Hallo Matthias.
Hallo Matthias.
Ja, und zwar, ich habe mal eine Frage. Wisst ihr vielleicht, wann die ersten Systeme mit 100 MHz Bustakt auf den Markt kommen?
Du meinst jetzt Mainboard,
Bustakt, PCs, ja? Genau. Ja.
Und passende Prozessoren.
Tja, da kann man jetzt nur ein bisschen spekulieren. Also so richtig, ich glaube, sie sind gerade so bei 80. Sehe ich das richtig?
83, glaube ich, ja.
83.
Also es gibt natürlich schon etwas länger Systeme mit 100 MHz Bustakt, allerdings nicht für den Konsumermarkt.
Ja, eben.
Und ja, keine Ahnung, also länger als ein Jahr wird das bestimmt nicht dauern, so die Taktraten voranschreiten.
Ja, ich denke auch, das geht gerade richtig rasant.
Also jetzt momentan einen Computer kaufen, ist eigentlich immer falsch. Aber man sollte 2000 Mark ausgeben, mehr
nicht. Man sollte auch grundsätzlich immer noch 2 Jahre warten.
Ja, ja.
Auch 2 Jahre später.
Im Chat wird gelegentlich nach der 1 Gigahertz CPU gefragt. Mhm. Das ist ja was Ähnliches.
Ja, also 500 Megahertz ist, glaube ich, so das, was jetzt erstmal ansteht für demnächst. Also ein Gigahertz,
naja, das hängt von der CPU ab. Also Alphas werden schon mit 500 MHz in Stückzahlen ausgeliefert. Die neue Alpha-Generation fängt mit 633 MHz an und es gibt bereits Labormuster mit 1 Gigahertz und ich schätze mal 3 Jahre.
Matthias?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, denke ich jetzt mal.
Ja, also wir wechseln ja jetzt auch zwei, also bringen jetzt zwei Sachen zusammen. Also du hast ja nach dem Bustakt gefragt, sollte man vielleicht nochmal kurz erläutern. Das ist halt der Takt, mit dem der Prozessor auf alle anderen Komponenten in dem Computersystem auf diesem Mainboard und auf den, nicht auf den Karten, aber auf dem Mainboard zugreift. Der ist natürlich ganz erheblich dafür entscheidend, wie die Gesamtperformance des Systems ist. Und das andere ist eben der Takt des Prozessors selber für seine internen Operationen. Aber jedes Mal, wenn er nach draußen gehen muss, müssen ja auch alle anderen irgendwie mitspielen und reagieren und irgendwie eine Chance haben, zu verstehen, was der Prozessor eigentlich
erzählt. Der Bustakt ist im Wesentlichen für die Speicherperformance und für die Grafikperformance in dem Moment verantwortlich.
Richtig.
Jo.
Das war deine Frage.
Und dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar zu Grafikchips. Kennt ihr euch da auch ein bisschen aus?
Na, frag doch erstmal.
Und zwar, ich habe Interesse an einer Grafikkarte mit dem Riva 128.
Nie gehört.
Zum Gamen oder was? Hm? Willst du damit spielen oder was willst du damit machen?
Alles.
Naja, alles kannst du damit nicht machen, weil die aktuellen Grafikchips alle viel zu geringe Auflösungen haben für Sachen, die man wirklich machen möchte. aber ich meine, die sind schon ziemlich geil für Spiele. Also diese aktuellen 3D-beschleunigten Geschichten, die sind schon amtlich. Aber wie gesagt, das Problem ist halt immer die Auflösung. Und wenn du mit Fernsehqualität für das, was du machen willst, zufrieden bist, dann kannst du jetzt durchaus eine der aktuellen, also auch eine Riva-Karte kaufen, sprich nichts dagegen.
Ja, ich habe da eigentlich eher also in der Richtung, wie weit die CPU entlasten.
Das hängt sehr von der Software ab, des Betriebssystems. So, also diese CPU-Entlastung, die da immer proklamiert wird, das ist halt so eine Sache. Und man muss da auch nicht unbedingt alles glauben.
Also es soll da demnächst irgendwie eine Graf, irgendwie die nächsten Grafik-CPUs, liest doch die CT, da steht es doch drin, mit Triangulierer kommen. Also dass die Triangulierung mehr von dem Grafikchipsatz gemacht wird, das ist im Moment halt nicht der Fall. Und
Das soll eben dieser Riva 128 soll ja ziemlich gut machen.
Naja, also ich würde doch da eher die CT befragen als den Chaos Computer Club.
Genau.
Und wir machen jetzt erstmal das Info.
Wir müssen jetzt Nachrichten hören, Matthias.
Ja, okay, gut, dankeschön.
Alles klar, ciao.
Tschüss. Oh ja, es ist schon spät. Und zwar 23.33 Uhr.
Info. Irak-Konflikt. US-Außenministerin Albright will in der Nacht nach Europa fliegen, um in Paris, Moskau und London für eine harte Linie zu werben. Albright drohte am Abend erneut mit einem militärischen Schlag gegen den Irak, falls die UNO-Waffeninspekteure nicht ungehinderten Zugang zu allen Einrichtungen bekämen. Großbritannien unterstützt den Irak-Kurs Washingtons, während Frankreich und Russland auf eine Verhandlungslösung setzen. Baufelds-Affäre. Der unter Korruptionsverdacht stehende Potsdamer Baustadtrat Kaminski muss seinen Posten räumen. Das Stadtparlament stimmt mit 2/3 Mehrheit für die Amtsenthebung. Kaminski wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. EU-Strafe. Der VW-Konzern muss wegen unzulässiger Verkaufspraktiken eine Geldbuße von über 200 Millionen Mark zahlen. VW will die Geldstrafe nicht akzeptieren und kündigte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Nordirland-Konflikt. Ohne Ergebnis ist heute in London eine weitere Verhandlungsrunde über die Zukunft der Provinz beendet worden. Kernpunkt der Gespräche ist eine britisch-irische Friedensinitiative.
Sport.
Skifahren. Martina Ertl hat wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele den ersten Nacht-Riesenslalom im schwedischen Aare gewonnen. Zweite wurde die Schweizerin Sonja Neef, dritte wurde die Schwedin Anna Ottosson. Fußball. Rund fünf Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft hat die französische Nationalmannschaft gegen Spanien mit 1:0 gewonnen. Das Testspiel vor 80.000 Zuschauern war der Höhepunkt der Eröffnungsfeier des neuen WM-Stadions in Saint-Denis, 10 Kilometer nördlich von Paris.
Wetter.
Nachts aufgelockerte Bewölkung, -5 bis -10 Grad, Achtung Glätte, durch überfrierende Nässe am Tage niederschlagsfrei, -1 bis -3 Grad.
Verkehr.
Berlin-Wilmersdorf, die Brandenburgische Straße ist zwischen Mannheimer und Berliner Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. A111 Stadtautobahn, Charlottenburg Richtung Oranienburg, der Tunnel Tegel-Ortskern ist gesperrt, eine Umleitung ist ausgewiesen. Und Brandenburg-Potsdam im gesamten Bereich, Glättebildung durch überfrierende Nässe, insbesondere auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Stellenweise Sichtweiten unter 50 Meter, fahrt bitte vorsichtig.
Das war das Kurzinfo mit Carsten Koch.
Fritz präsentiert eine Band auf Tour. Green Day. Green Day, live in Berlin. Donnerstag, 12. Februar im Huxleys.
Come in with this experience.
Präsentiert von...
Chaos Radio im Blue Moon am Mittwoch, jeden letzten Mittwoch im Monat, im Übrigen bei Fritz im Radio zu hören. Andreas, Tim und Hans sind hier im Studio. Und jede Menge Hörer rufen an. Wollen wir gleich weitermachen mit Telefonieren? Oder hattest du noch ein Announcement?
Habe ich auch noch, aber lass uns doch noch mal ein paar Hörer reinnehmen und ich werde das nachher mal einbringen.
Hallo, wer ist da? Ah, ja, den Hörer kenne ich auch, der ist auch da. Kommt dieses Ding nicht klar. Hallo, wer ist da? Hier ist Fritz.
Ja, hallo, mein Name ist Martin, ich rufe aus Berlin-Friedrichshain an und ich höre euch... Hallo?
Ja, sprich euch weiter.
Oh ja, ich höre euch die ganze Zeit so nett zu, wie ihr da über Dosen plaudert. Und sag mal, habt ihr denn nicht schon mal was von der englischen Firma Acorn und deren RISC-Prozessoren gehört? Die bauen die ja nun mittlerweile schon seit über 10 Jahren.
Na klar.
Hier, bei mir steht einer.
Acorn RISC Machine ist uns durchaus bekannt, soll auch nicht unerwähnt bleiben. Wir schweifen uns immer so schnell wieder vom Thema ab. Komm recht, also gerade im RISC-Markt war Acorn sehr zukunftsweisend, gerade mit dem Archimedes. Hast du einen Archimedes?
Nee, ich habe jetzt hier einen RISC-PC zu stehen mit einem Strongarm SA110 Prozessor von Digital.
Aha, was fährst du da drauf?
RISC aus 3.7 nennt sich das Acorn-eigene Betriebssystem.
Ah ja, also dasselbe, was auf dem Archimedes lief, oder wie?
Ja, im Prinzip RISC aus 2.3, eine Weiterentwicklung davon, das ist korrekt.
Programmierst du das Ding direkt oder programmierst du in C?
Ich programmiere den Wendern überhaupt zurzeit in Basic. Der hat einen eingebauten Basic-Interpreter. Ziemlich mächtig. Da kann man auch ganz direkt dann, also hat auch einen eingebauten Inline, den ich noch nicht so stark benutze. Das ist natürlich sehr super, weil die ARM-Sprache direkt kann man total frei programmieren. Also da lässt sich jeder Befehl bedingt ausführen. Man braucht nicht irgendwelche langen Compare- und Register-Neuladeschleifen oder so. Das ist schon zukunftsweisend.
Naja, was klasse ist an dem Ding, ist ja vor allem, dass es halt so in der Tradition von den Heimcomputern der 80er Jahre steht. Das heißt, er hat halt eine richtige Maschine, die kennt man vollständig, und da gibt es halt das Basic, mit dem macht man, wenn man irgendwie so ein kleines Anwendungsprogramm machen will oder mal ausprobieren will, wie das geht, macht man so vor sich hin, und wenn man dann irgendwann mal Speed braucht, dann programmiert man das Ding eben einfach in Assembler ohne irgendwelche Nervereien, sondern eben so wie auf dem ARM jetzt sogar mit einem Inline-Assembler. Sowas wollte man früher halt auch schon immer haben. Früher war das mühsamer. Deathpack-Assembler-Booten von Kassette und so. Tolle Sache.
Mhm. Der Strongarm-Chip ist sowieso ein sehr, sehr interessanter Chip. Die Firma AMD, Entschuldigung, die Firma ARM, Acorn RISC Machines, die den gebaut hat, die mittlerweile bei Digital untergekommen ist. Oh Gott, sind die jetzt auch bei Compaq?
Oh ja.
Oh, ja,
das ist nicht passiert. Das ist noch nicht passiert.
Ja, okay, ist noch nicht passiert, aber ich glaube, es wird sich da wenig verändern. Außerdem sind da teilweise auch so Lizenzrechte an Intel jetzt verkauft worden. Alles ganz grausam, ist auch egal. Dieser Prozessor wurde irgendwie Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, also vor einem halben Jahr war das, glaube ich, ungefähr, auf Prozessor-Show in den USA. Der Strongarm, haben sie diesen Prozessor gezeigt. Und zwar haben sie dann Benchmark drauflaufen lassen, also lief halt irgendwas, und daneben lief ein Pentium. Und die waren beide gleich schnell. Soweit nichts Besonderes. Das Besondere war, dass die Stromversorgung dieses Strongarm-Chips, die wurde halt...
Es ist 23 Uhr 49, so in der Klage.
Fritz Info.
Chaos Radio Kurzmeldung. Berlin. Nachdem der Berliner Radiosender 100,6 auf seiner Frequenz unfreiwillig eine Falschmeldung über das vorzeitige Ableben unseres geliebten Innensenators erdulden musste, hat nun auch ein McDonald's an der A15 in Holland arge Probleme mit sogenannten Funkpiraten. Die drahtlose Sprechanlage des Drive-In wird offenbar regelmäßig von einem Funker heimgesucht, der die Bestellung nachträglich etwas korrigiert, was Kunden und Personal zur Verzweiflung bringt. Ob die angedrohte Anzeige oder technische Maßnahmen zum Erfolg führen, ist eher ungewiss. Japan. Der bisher bizarrste Fall von geistiger Beschädigung durch Fernsehen wird aus dem Land der aufgehenden Sonne gemeldet. Eine stroboskopartige Folge sehr heller Bilder in einem Zeichentrickfilm löste offenbar ungewöhnliche neurologische Reaktionen bei Hunderten von Zuschauern aus. Die Betroffenen wurden mit Krämpfen, Trancezuständen und Schwindelgefühlen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sender versprach, vor künftigen Folgen der Reihe eine Warnung zu senden. Amiland. Eine bestimmte Sorte Herzschrittmacher kann durch einen Bug in der Software bei seinen Trägern Herzrasen verursachen. Die Herstellerfirma hat einen Bugfix entwickelt, der vom Arzt per drahtloser Übertragung in den Schrittmacher eingespielt wird. Das Bekanntwerden dieser Art des Fixes löste einige Diskussionen über die Sicherheitsmechanismen aus, mit denen so ein Update authentifiziert wird. Die externe drahtlose Wartung implantierter Geräte ist mittlerweile für Herzschrittmacher, Hörgeräte und ähnliche Hardware-Erweiterungen Standard geworden. Aber don't try this at home. Großdeutsches Blockwartreich. Zum regelmäßigen Drogentest müssen Schüler einer Privatschule in Schwerin. Auf einstimmigen Beschluss von Eltern und Lehrern wird jeden Monat ein Schüler zum beaufsichtigten Pinkeln ausgelost. Weigert sich der oder die Betreffende, ist ein Rauswurf fällig. Werden wiederholt Drogenspuren gefunden? Auch. Offenbar ist die Elite in Schwerin der Meinung, dass der im Grundgesetz verankerte vorrangige Schutz der Würde und Selbstbestimmung des Menschen erst ab 18 gilt. Etliche Medikamente und auch einige Nahrungsmittel ergeben in Urintests einen positiven Drogenbefund. Aber das hat sich wohl auch noch nicht bis nach MacPom durchgesprochen. Washington, Weißes Haus, Oral Office. Um seine Mitbürger davon abzulenken, dass er mal wieder den Hosenschlitz in Gegenwart einer jüngeren Untertanin nicht zulassen konnte, veranstaltet Bill Clinton derzeit einige Vorbereitungen für das nächste Hussein-Schießen am Golf. Das Merkwürdige an den durchsickernden Diskussionen darüber, welche neuen Hightech-Waffen denn nun eingesetzt werden sollen, ist die Geheimhaltungspraxis. Die Kommandeure beschweren sich darüber, dass die Waffen so geheim sind, dass sie gar nicht wissen, was für Wirkungen sie haben und wie sie am besten eingesetzt werden sollen. Eine ganz neue Variante des NAFU-Prinzips. Unbestätigt Gerüchten zufolge wurde der Chefleibwächter von Clinton in die engere Auswahl für den Friedensnobelpreis aufgenommen, nachdem er vorgeschlagen hatte, Clintons Hosenschlitze mit Sicherheitsschlössern auszustatten. Die Schlüssel würden dann von Ehefrau Hillary verwaltet.
So richtig an die Leitung.
Doch, einer ist dran. Wer ist denn dort? Hallo?
Ja, hi.
Hallo. Hey. Hallo, hi. Wie geht's dir?
Hi. Ah, ist ja cool. Hey, Tim. Hi, ich ist Olaf.
Olaf. Ach, doch, Olaf. Welche Frage hast du denn zu Prozessoren?
Na cool, die haben uns aus der Leitung vorher gekickt. Hey, Olaf, Frage loswerden.
Was mal los?
Na, sag mal. Ja, ja, na klar, ich bin dran. Ja, ja, na Logo.
Ist eine Party, oder?
Nee, wir sitzen gerade und spielen Shadow Warrior. Ey, Tim, ne? Freitag Pflegestraße?
Ja, natürlich.
Oh, ey, macht das gerade
prozessorale Einsatz.
Ey, Lola, Frage.
Habt ihr auch noch eine Frage zur Sendung?
Ja, klar, Lola wollte eigentlich was fragen.
Also sie traut sich offensichtlich nicht.
Nicht wirklich.
Ne? Er haut sich gerade Kissen über den Kopf.
Okay, schick mir eine Mail. Ciao.
Haben Kissen auch Pins?
Bitte?
Können Kissen auch Pins haben?
Kommt immer auf die Kissen an, oder?
Naja, also das glaube ich, wir werden das erleben. Es gab irgendwie, es gibt derzeit ganz stark den Trend in der Textilindustrie, in jedes Kleidungsstück und sicherlich demnächst auch in jede andere Textilie einen Chip einzubauen. Ganz allgemein so zur besseren Verwaltung der Lagerhaltung, irgendwie feststellen, welche Dinge denn nun wirklich entschwunden und geklaut worden sind, automatische Erkennung. Das Problem ist, dass man sozusagen irgendwann so in den nächsten Jahren fast mit jedem Kleidungsstück dann sozusagen auch noch gleich einen Computer mit irgendwie im Hosenbund hat.
Der auch noch fernabfragbar ist.
Genau. Und wir empfehlen jedes Kleidungsstück, nachdem man es gekauft hat, erstmal eine halbe Stunde in die Mikrowelle zu stecken. Wobei noch nicht so ganz klar ist, ob das dann auch wirklich den gewünschten Effekt hat.
Ich glaube, 2 Sekunden reichen und haben den gewünschten Effekt.
Alles klar, also speist alle eure Klamotten, die ihr gerade gekauft habt, am besten mal in die Mikrowelle. Ich habe das nicht gesagt.
Ja, aber zum Thema, wo sonst noch überall CPUs drin stecken, in Chipkarten sind auch teilweise CPUs drin und es erreichen öfter Anfragen, ja, kann man GSM-Karten kopieren, kann man DF1-Karten kopieren, und die Antwort ist nein. Aber kann man sie nicht kopieren, indem man das Chipkarten-Interface anspricht. Man redet nämlich mit dieser Chipkarte ein Protokoll, da steckt eine CPU drin, da läuft ein Programm drauf, man schickt einen Request hin, kriegt eine Antwort. Und wenn man diese Karte auslesen will, muss man sie rumdrehen und ein bisschen rauchende Salpetersäure drauf tropfen, bis der Chip sichtbar ist. Dann muss man das Ganze abspülen, unter sein Lieblingselektronenmikroskop legen, ein bisschen mit einem Laser auf den Adressleitungen rumstechen und dann noch 2 Microprobes drauf. Und dann kann man auch einen solchen Chip auslesen. Aber mit Heilmitteln ist es einfach nicht zu machen.
Ja, also nichts. Naja, ich meine, für den Samstagnachmittag gestaltet.
Der Trick ist halt, dass die Verschlüsselung in den Chip läuft und man halt an diesen Verschlüsselungsvorgang nicht direkt rankommt, sondern nur an die Ergebnisse.
Genau.
Eine Frage ist noch im Prenzlberg verschlüsselt. Paul ist am Telefon. Hallo, Paul.
Hallo.
Ja, was hast du für eine Frage zum Thema Prozessoren?
Naja, nicht direkt zum Thema Prozessoren eigentlich.
Frag trotzdem.
Mehr grundsätzlich an den Chaos Computer Club. Und zwar einmal, ich habe nur ganz, mehr so die alten Datenschleudern gelesen und diese erste Hackerbibel mal gekriegt im Antiquariat, weil irgendwie die neuen Sachen in einschlägigen Bücherläden nicht ausliegen und die meinen immer, man kann sie nicht bestellen.
Ja, also wir haben da noch so ein bisschen ein Problem, wobei wir gerade dabei sind, das zu lösen. Also zunächst einmal, was immer wieder angefragt wird, die Hackerbibel 1, Hackerbibel 2, die sind beide vergriffen und eine Neuauflage ist aus technischen Gründen etwas schwierig. Es gab allerdings sehr viele Anfragen danach und deswegen sind wir dazu übergegangen, es sind alle gescannt worden. Und die sind vollständig auf der Chaos-CD. Die Chaos-CD ist eine CD, die wir zusammengestellt haben, die könnt ihr auch bei uns bestellen. Beim CCC in Hamburg, Schwenkestraße 85 20255 Hamburg. Genaueres dazu auch auf unserem Webserver. Da sind auch die Datenschleudern bis
57, glaube ich.
57, so viel? Also
54.
Ungefähr die ersten 50 Datenschleudern sind da auch noch mit drauf. Und noch so ein bisschen anderes Zeug, RFCs, so diverser Kram. Also das ist sozusagen der einfachste Weg, an die Hackerbibel ranzukommen.
Ja.
Die Datenschleuder wiederum, die ja viermal im Jahr erscheint, also alle 3 Monate eine Ausgabe, die vertreiben wir auch über den gleichen Weg, beziehungsweise alle Mitglieder kriegen sowieso die Datenschleuder zugeschickt, die kriegen auch diese Chaos-CD in dem Moment, wo sie eintreten.
Ja.
Und hier in Berlin haben wir es jetzt mal ein bisschen einfacher gemacht, abgesehen davon, dass wir in unseren neuen Clubräumen an diesem Donnerstagstreff im Club Discordia natürlich alles verkaufen, was wir haben. Also nicht alles verkaufen, aber zumindest die Datenschleuder und die Chaos-CD. Ja. Gibt es die Datenschleuder auch bei J.F. Lehmanns in dem Fachbuchladen in der Hardenbergstraße.
Für den wir ansonsten aber nicht werben, weil wir das prinzipiell nicht tun.
Genau.
Der aber trotzdem ziemlich gut ist.
Ja,
aber da gibt es die aktuelle Datenschleuder und auch die letzte Ausgabe, also auch die 60. Also jetzt gerade die beiden mit den vielen Bauplänen drin, die gibt es halt da zu erwerben an der Kasse.
Ja.
Okay.
Ja, und dann, ich meine, ihr habt davon gesprochen, dass ihr sozusagen einen Stützpunkt in Berlin aufmacht oder schon habt.
Richtig.
Aber nicht, wo der ist.
Oder? Doch, habe ich schon gesagt, das hast du nicht mitbekommen. Ich kann es nochmal sagen. Marienstraße 11, das ist in Mitte, in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße. Stadtplan gucken.
Hinterhaus.
Hinterhof.
Um die Ecke vom Bunker, falls es dem anderen was
sagt. Genau, nicht weit vom Bunker. Und wie gesagt, ab dem 12. Februar alle zwei Wochen am Donnerstag, also dann am 26.2. und am 12.3. Und die Woche drauf ist dann CeBIT und wie wir dann weitermachen, sehen wir dann.
Ja.
Ja, beantwortet das die Frage?
Ja, gut. Naja, und dann weiß ich nicht. Ich meine, habt ihr immer, ich habe nur die, wie gesagt, die erste Bibel gelesen und so. Und habt ihr immer noch diesen Anspruch sozusagen, die Welt zu, nein, nicht die Welt zu verbessern, aber zumindest die großen Fehler aufzuzeigen, die Computerindustrie noch nicht geschafft hat zu bereinigen?
Naja, also... Zumindest haben wir letztes Jahr, glaube ich, auf ein paar Probleme relativ erfolgreich hinweisen können. Ich weiß ja nicht, ob du das so mitbekommen hast.
Nee, na eben nicht, weil ich da kaum Informationsmaterial habe.
Ja gut, also das entnimmt man dann auch meistens auch schon irgendwie aus zweiter und dritter Hand aus der Presse. So Verlautbarungen wie zum Beispiel jüngst die statistische Untersuchung, also die Errechenbarkeit der PIN. Der EC-Karte und ähnliche Sachen.
Also ich meine, der CCC ist halt auch eine Vereinigung von Leuten, die sich über mehr als nur Computer unterhalten.
Genau.
Aber die Zuständigkeit kann da wohl irgendwie nicht beim CCC für größere Fehler gesucht werden.
Ja. Naja, wollte ich nur mal so wissen, ob sich sozusagen dieser Geist noch erhalten hat.
Ja, das würde ich doch schwer hoffen.
Ich hoffe, ja.
Das kannst du dann natürlich auch selber überprüfen, wenn du irgendwie zu uns kommst. Ich meine, wir sind halt aufgeschlossen, irgendwie, was auch andere Leute bringen, gerade was so die jüngere Generation betrifft.
Ja, klar.
Ne? Weil da ziehen halt viele Leute ran. Irgendwie 16-Jährige haben heute irgendwie schon Wissen, da drehen sich halt irgendwie die Fußnägel irgendwie einmal im Kreis teilweise. Das hat man auch beim Kongress gesehen. Ich meine, das wäre für dich auch eine Möglichkeit. Wir machen halt einmal im Jahr den Kongress. Und dieses Jahr sind wir halt auch auf der CeBIT.
Jo.
No?
Na gut, das war dann eigentlich schon.
Alles klar.
Dann danke.
Schönen Tag, Paul. Tschüss.
Ja. Ciao.
Tja. Die Prozessoren. Leider funktionieren sie ja nicht immer richtig, wie man auch der Presseunternehmen entnehmen kann.
Ich nehme mal an, dass ein Versicherungsunternehmen auch nicht besonders zufrieden ist, wenn die Maschinen, die da eingesetzt werden, nicht richtig rechnen.
Also so naja, glücklicherweise machen die Versicherungen das ja mit Integer-Arithmetik. Die rechnen einfach alles in Integer-Fanny und haben das Problem gar nicht.
BCD-Arithmetik.
Genau. Ich habe noch was Interessantes dazu gefunden, was tatsächlich dieser Bug eigentlich war. Und zwar verwendet der Pentium den sogenannten SRT-Algorithmus zum Dividieren. Das steht für Sweeney, Robertson und Tocher. Die haben sich das ausgedacht. Und das läuft darauf hinaus, dass man sich bestimmte Bits am Anfang der Zahl anguckt und in einer Tabelle nachguckt, dann bloß die unteren Bits bearbeitet. Und jetzt war es dummerweise so, dass in gewissen Grenzfällen der falsche Tabelleneintrag verwendet wurde. Es wurde einfach falsch gerundet an einer bestimmten Stelle.
Und schon war alles braun.
Genau.
Oder grün.
Oder grün.
Peter ist am Telefon. Mal hören, was er fragt. Hallo Peter.
Hallihallo. Ich habe eine Frage. Was ist denn dran an den falschen Intel-Prozessoren, die es geben soll?
Oh, falsch. Eine Menge.
Gefälschte.
Also nicht falsche Intel-Prozessoren, sondern eben Prozessoren, die nicht von Intel sind. Da werden halt irgendwelche Klon-Prozessoren als Intel-Pentium-Prozessoren verkauft, weil man die billiger einkaufen kann, aber dafür entsprechend teurer verkaufen kann. Hm. Die Fachzeitschrift CT ist ja immer sehr eifrig beim Aufarbeiten solcher Fälle. Mittlerweile macht man das nicht nur mit Prozessoren, sondern auch mit RAM-Chips und
eigentlich
mit Grafik-Controllern und so. Da steht halt dann irgendwie was drauf, was es angeblich ist, was es tatsächlich nicht ist und was dann vielleicht niemand bemerkt, aber irgendwann läuft halt so dein Treiber nicht mehr und dann ist es natürlich ganz schön braun. Bei den Prozessoren selber ist es nicht also unbedingt
bei Intel gibt sich ja auch Mühe, irgendwie jede Baureihe mit rein fertigungstechnisch schwierigen Kennzeichen auszustatten. Also dazu sind sie jetzt halt übergegangen. Eine Intel-CPU komplett zu fälschen ist einfach mit erheblichem Aufwand verbunden und insofern ist das nicht so das Problem im Moment, denke ich.
Gut, und wenn man jetzt sowas kauft, als was, also wie identifiziert man die?
Naja, ich meine, wenn es dir kein Problem macht, dann kann es dir genau genommen egal sein. Und wenn es dir ein Problem macht und du nachweisen kannst, dass du ein Intel Pentium gekauft hast und aber tatsächlich einen Cyrix schieß mich tot in deinem Rechner drin hast, dann gehst du zum Händler hin und sagst, ich baue mir da den Prozessor ein. Den richtigen nämlich.
Aha.
Alles andere ist Betrug, ich meine. Ja.
Von der rechtlichen Seite ist mir das schon klar, aber...
Ja gut, also ich empfehle dir einfach das Stöbern im CT-Archiv. Also die Firma, die Zeitschrift CT ist halt so diejenige, die das bisher immer irgendwie nach vorne gebracht hat, weil sie eigentlich auch die einzigen sind, die irgendwie überhaupt Ahnung haben von Computern im deutschen Zeitschriftenmarkt. Alles andere kannst du getrost in den Pfeife rauchen. Und die haben ihr Archiv komplett als CD, das heißt dann CT-ROM. Mhm.
Und sie haben vor allen Dingen auf ihrem Webserver Software zum Download, mit der man seinen Rechner sehr genau testen kann, auch wie viel RAM, genau, und wie viel Cache-RAM vor allen Dingen da drin ist. Und genau, ob man vielleicht auch mehr als 64 MB reinstecken kann, ohne dass der Rechner langsam wird.
Genau. Aber genau genommen ist es natürlich für den Anwender vollkommen pupenegal, ob da ein Cyrix oder ein AMD oder ein Pentium drinsteckt, weil... normalerweise merkt man das nicht. Und wenn man es halt nicht merkt, dann ist halt auch die Frage, wie man sich da Gedanken drüber machen sollte, ob das jetzt ein AMD oder...
Ja gut, aber bei diesem Grafikchip ist es natürlich schon ein Problem, weil ein anderer Grafikchip, der sich vielleicht lange Zeit erfolgreich, so wie der gefälschte nachgemachte verhält, ist ja wunderschön, aber irgendwann mit dem nächsten Windows-Betriebssystem-Release, dann brauchst du erstmal wieder einen kompletten Satz neue Treiber und dann läuft das halt unter Umständen gar nicht. Ich hatte sowas früher auch mit Soundkarten, die halt alle irgendwie behaupteten, ja, wir sind Soundblaster Pro-kompatibel, sowieso, und das machten sie halt daran fest, dass sie geschafft haben, Treiber für DOS mitzuliefern, sodass irgendwie ein Programm das irgendwie richtig erkannt hat. So, aber kaum hast du das mal unter einem ordentlichen Betriebssystem installiert, dann war das halt alles braun. Also es kann schon zu Problemen führen, und ich persönlich tendiere eher dazu, immer jeweils so das Original zu kaufen, weil so mit diesen Kompatibilitäten ist das beim PC ja sowieso ein Problem. Sehr viel Unfug wird auch derzeit getrieben mit Level 2 Cache, so spezieller Speicher, der den Prozessor schneller macht. Da sind dann auch nicht nur die PCs von betroffen, sondern auch bei Macintoshes tritt das auf. Dass halt da irgendwie schlecht das Cache-RAM verkauft wird, was nicht so schnell ist, wie eigentlich angesagt, dass sich einfach nicht so belastbar verhält, und es gibt dann immer wieder lustige Inkompatibilitäten. Da hilft aber eigentlich nur die Presse, die technische Presse darüber zu verfolgen. Das ist halt, was Printmedien betrifft, ganz klar die CT, und auf dem Internet gibt es da viele Quellen.
Hm. Alles klar, danke.
Ja.
Okay, ciao.
Vielleicht sollten wir gleich nochmal ein bisschen was über Caches erzählen. Und zwar, ursprünglich war es halt so, die CPU hat auf den RAM zugegriffen. Damals waren die CPUs noch nicht so schnell, da war das nicht das Problem. Dann hat der RAM halt irgendwann die Daten geliefert und dann war gut. Als die CPUs immer schneller wurden, kam der RAM irgendwann nicht mehr hinterher. Und die Lösung, die man sich dafür hat einfallen lassen, ist sogenanntes Cache-RAM. Das ist eine Zwischenstufe. Da wird halt in schnellerem, aber auch teureren RAM ein Subset der zuletzt benutzten Daten gespeichert. Und regelfalls ist so, dass auf die alten Daten wieder zugegriffen wird. Und statistisch gesehen reicht es aus, wenn man nur einen gewissen Teil schnellen Speicher hat, den Rest halt langsamer hat und sich dann eine Hierarchie bastelt.
Naja, ich meine, genau genommen ist das begründet in den RISC-CPUs, die halt, also gut, nur zum Teil, aber im Prinzip kommt das von den RISC-CPUs, weil die CISC-CPUs sehr viel mehr Funktionalität im Prozessor drin hatten und auch darauf ausgelegt waren, dass es prinzipiell schneller geht, innerhalb der CPU irgendwas zu tun, als auf den langsamen externen Speicher zuzugreifen. We'll be right back.
Jemand ist noch am Telefon beim Chaos Radio. Hallo, wer ist da?
Hallo, hier ist Fritz.
Hallo Fritz?
Ja.
Hier ist auch Fritz.
Und zwar?
Hast du eine Frage?
Ja. Also nicht direkt. Und zwar habt ihr vorhin von der CD-ROM erzählt.
Der Chaos-CD?
Ja, genau. Mhm. Und ich wollte jetzt nochmal die Adresse wissen.
Ach so.
Ja. Also der man die bestellen kann und was die kostet.
Die kann man beim Chaos Computer Club Hamburg bestellen. Ja, was kostet die eigentlich?
42 Mark plus genau. 8 Mark Versand.
Plus 8 Mark Versand, sprich ein Fuffi. Mhm. Und die bekommst du halt beim CCC in der Schwenke Straße 85, Schwenke mit W und CK 85 in 20255 Hamburgo.
20205.
20255. Genau, tippst dir ein, dann.
Ja.
Alles klar?
Und wie musst du das bezahlen? Per Rechnung oder Scheck oder Bar oder.
Ich sage jetzt nichts Falsches, wie die aktuellen Verkaufsmodalitäten sind. Dann hast du die Gelegenheit, auf
die Vorauskasse
zu schauen. Also Vorauskasse ist, glaube ich, prima. Was wollten wir nicht haben? Kein Bargeld. Genau, Schecks sind prima. Hm. Alles klar?
Okay.
Gut, ciao.
Gut, tschüss.
An der anderen Leitung ist Tom aus Tempelhof. Hast du auch eine Frage?
Ja, mich würde mal interessieren, also ich bin seit Jahren schon Apple-Anwender und will mir jetzt auch einen neuen kaufen, wo die große Entwicklung, also Unterschied zwischen den 04er-Prozessoren und den G3-Prozessoren sind. Ob die wirklich deutlich schneller sind oder ob das nur ein Verkaufstrick ist, ob die sich wirklich lohnt, in den G3 zu investieren, anstatt einen alten 04er zu kaufen. Mhm.
Ja, also es hängt ein bisschen davon ab, was du machen willst. Würde ich zunächst einmal sagen, der G3, tatsächlich gibt es ja keinen Prozessor, der so heißt, sondern G3 ist eigentlich so ein Marketing-Term für den PowerPC 750 und die da noch kommen, 740, also die dritte Generation von PowerPC-Prozessoren. Die erste war halt 601, dann kam 603, 604 und jetzt sind wir sozusagen beim 750er angelangt. Und tatsächlich ist der 750er eine konsequente Weiterentwicklung des 603-Prozessors. Das schlägt sich darin nieder, dass das Ding also wirklich sehr viel schneller ist, was Integer-Geschichten betrifft. Also die Benchmarks zumindest sind durchaus begrüßenswert hoch. Real-World-Performance kann ich jetzt nichts zu sagen. Wo sie nicht ganz so viel zulegen, das ist der Fließkomma-Bereich. Das heißt, wenn es im Wesentlichen um Floating Point geht, also irgendwie 3D-Programme oder Grafik, die viel Floating Point benutzt.
Ja, auch
viel
so, Musik. Also ich
ja, das ist Integer.
Das ist im Wesentlichen Integer, es sei denn, du arbeitest viel mit komplexen Filtern. Das, also da würde meiner Meinung nach auf einen konkreten Test mit der Software, die du einsetzen willst, hinauslaufen. Wenn du dahingehend planst, sehr erweiterbar zu sein oder sogar ein Multiprozessorsystem dir in Zukunft zu installieren, um darauf BIOS oder Rhapsody drauf zu fahren, dann ist eine 604-Maschine eigentlich der bessere Tipp, weil die sind bei Floating Point sehr robust und da kann man eben bei diesen 7500, 600 Computern und so hast du so eine Einsteckkarte, wo du einfach einen Prozessor austauschen kannst und auch G3 reinstecken kannst. Also wenn ihr jetzt irgendwie noch einen 76er oder sowas schießt, bist du besser mit bedient, weil dann kannst du ja später für einen günstigen Preis eine G3-Karte reinstecken.
Achso, das geht bei den G3 nicht, dass ich dort die Prozessorkarte auswechsle.
Das hängt jetzt mehr von den Systemen ab. So die neuen Geräte, die Apple vorgestellt hat, die sind nicht mal so, ich weiß nicht genau, wie das mit der Erweiterbarkeit mit den Prozessoren da ist, aber nicht so easy und wie bei den 604-Rechnern.
Mhm. Ja, dann könnt ihr auch mal ein bisschen was zur Geschichte der Prozessoren von Apple erzählen. Ihr habt ja bis jetzt immer nur die Intel-Seite so stark beleuchtet. Also.
Ja, die Prozessoren von Apple sind ja im Wesentlichen die Prozessoren der Firma Motorola. Das ist der andere große Competitor. Also du hast jetzt keine konkrete Frage.
Nee, das war jetzt nur ein allgemeiner Hinweis.
Ja, okay, dann nehmen wir das doch einfach mal auf.
Ja. So. Schönen Abend noch.
Ja, okay, alles klar. So. Bis dann.
Zum Namen Motorola fällt mir noch was ein. Und zwar hat die Firma Motorola angefangen, Autoradios zu bauen. Und Motorola, das kommt so aus dieser Pianola und was es da sonst noch so an Instrumenten gibt, Historie, das war also deren Brand für Autoradios, kommt der Name Motorola.
Und dann haben sie angefangen, Prozessoren zu bauen.
Genau, irgendwann. Und waren damit deutlich erfolgreicher als mit Autoradios.
Genau. Also Motorola hat, korrigiert mich, glaube ich, wirklich richtig angefangen mit den 6800er Familie. Ist das richtig? Das war, glaube ich, so deren erste Serie. Das war so zu Zeiten von 6502 und Z80, Ende 70er, Anfang 80er Jahre.
6809 war so eine etwas populärere Variante von dieser 6800er-Familie. Und ich weiß nicht, wo steckt denn dieser 6809 drin?
Der 6809 war in einem französischen Heimcomputer drin, der hieß TO5. Und der 6809 war insbesondere deswegen sehr erfolgreich, weil es ein ausgezeichnet auf diesen Prozessor abgestimmtes Betriebssystem gab. Es war ein 16-Bit, internen 16-Bit Prozessor, also sowas wie die Z80. Du konntest mit 16-Bit-Values komfortabel hantieren. Nach außen war es aber ein 8-Bit-Prozessor und es gab ein klasse Betriebssystem für dieses Ding. Aber das tut er, also die Motorola hat sich dann im Wesentlichen auf die 16-Bit, 32-Bit-Reihe 68000 und folgende konzentriert.
Genau. Mit denen sie auch sehr erfolgreich waren. Die steckten dann in den Macs natürlich drin, Amiga, im Atari, in vielen frühen Unix-Rechnern. Die alten Suns waren, glaube ich, alle 68000 Rechner.
Altos. Sun 2, Sun 3, Entschuldigung. Richtig.
Ja, und eben auch im Macintosh. Ich weiß nicht, hatte die Lisa auch schon einen Motorola, bin ich mir gar nicht so sicher.
Aber jedenfalls die Lisa war auch 68000, aber die war so vom Systemmodell und auch vom geplanten Betriebssystem ganz anders als der Mac, aber der Mac hat sich dann durchgesetzt.
Ja, klar. Ja, die Lisa war okay. Ja, jedenfalls da ging es dann los mit 68000.
Ja, 68000 lebt auch noch so richtig. Also irgendwie der Pilot, dieser kleine Palm Pilot, der jetzt so populär ist, den sich viele Leute kaufen, der hat auch einen 68000er Prozessor, aber so ein Embedded-System, wo also nicht nur die CPU drauf ist, sondern eben auch noch, was man eben sonst eigentlich in einem Computer noch so braucht, wie serielle Schnittstelle und so, das hatten wir ja schon.
Das ist richtig cool, man kann da direkt das Display anschließen, kein Grafikcontroller.
Naja, vor allem die 68000 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Assembler-Programmierbarkeit aus. Das ist halt eine Maschine, die dafür designt wurde, von Menschen programmiert zu werden, im Gegensatz zu den RISC-CPUs, die dafür designt sind, von Compilern programmiert zu werden.
Oder die Intel-CPUs, die überhaupt nicht designt sind.
Ja, das sieht einfach nur gewachsen. Christoph ist 14 Jahre und
hallo,
ist gerade am Telefon.
Hi. Ich habe eine Frage zu diesem RAM. Und zwar, ihr habt davon gesagt, der wird zu langsam, der PC, wenn man zu viel Arbeitsspeicher aufrüstet. Warum eigentlich?
Das haben wir nicht gesagt, aber das stimmt.
Warum eigentlich?
Also, das erklärt sich wie folgt. Es ist so, dass wir haben vorhin von dem Cache-RAM geredet. Das ist dieser kleine Zwischenspeicher, der aber ausreicht, die meisten Programme schneller ablaufen zu lassen. Und dieser Cache-Speicher muss sich mit dem echten Hauptspeicher, der sehr viel größer ist, koordinieren. Das heißt, wenn da Platz gebraucht wird, dann müssen die Daten, die in dem Cache drin stehen, wieder in den eigentlichen Hauptspeicher geschrieben werden. Und um das zu tun, muss man da spezielles Sonder-RAM in dem System unterbringen, was dafür zuständig ist, sich die Adressen zu merken.
Okay.
Und die
das sogenannte Tag-RAM.
Das sogenannte Tag-RAM. So. Und dieses Tag-RAM ist halt auch eine bestimmte Größe. Und je nachdem, wie groß das ist, dadurch bestimmt sich, wie viel tatsächlicher Hauptspeicher durch diesen Cache adressiert werden kann. Wenn jetzt dieses Tag-RAM zu klein dimensioniert ist, dann kann nur eine gewisse Menge Hauptspeicher bei gängigen Prozessoren heutzutage, also Board-Designs heutzutage, zum Beispiel 64 MB Hauptspeicher oder 512 MB Hauptspeicher, können maximal adressiert werden, und alles, was du darüber hinaus in den Rechner reinsteckst, wird direkt adressiert, das heißt ohne den Cache, und macht die CPU erheblich langsamer.
Und wer weiß ich denn, also wenn ich mir jetzt Speicher kaufe oder so, das soll ja auch gehen, dass man höher aufrüsten kann.
Ja, ja.
Wer weiß ich, ob das geht oder nicht.
Also du redest doch jetzt von diesem Pentium 2 Bug, oder verstehe ich
nein,
das?
Nein, nein, das ist ein Board-Design, Bug ist vielleicht auch falsch, eine Sparmaßnahme. Ja. Sie haben einfach an diesem Tag-RAM gespart, sodass du höchstens auf 64 MB aufrüsten kannst, weil sie davon ausgehen, dass du mit diesem Board sowieso nie mehr als 64 MB 512. Benutzen wirst.
Also prinzipiell ist es so, dass
512.
Es...
Moment.
Nee, Moment, halt. Also,
das ist noch was anderes.
Das ist im Prinzip vom Chipsatz im Moment wesentlich bestimmt. Es gibt verschiedene Chipsätze, um solche Cache Main Memory Designs zu realisieren, also solche Systeme zu realisieren. Und da gibt es die Weltfirma Intel, die zum Beispiel VX und HX herstellt. Und je nachdem, welcher Chipsatz da drin sitzt in dem System, dadurch wird eben auch die Cacheable Area Size, also die Größe dieses cachebaren Bereichs, bestimmt.
Das sollte aber auch im Manual zum Mainboard stehen.
Genau. Und dann gibt es
eine bekannte Computerzeitschrift, die ein Testprogramm entwickelt hat, mit dem man prüfen kann bei den Dosen, wie das dann aussieht mit dem System. Wir wollen diese Zeitung jetzt nicht nochmal nennen. Ja, so sieht das aus.
Okay, ey, vielen Dank.
Viel Spaß.
Alles klar, ciao.
Jetzt aber nochmal die Sache mit dem Pentium 2.
Na, beim Pentium 2 haben sie einfach Adressleitung gespart. Der kann halt bloß 512 MB adressieren.
Genau. Und wenn du halt mehr reinsteckst in deinen großen Computer, dann ist halt braun.
Nee, kannst du halt einfach nicht. Er kann sie nicht.
Doch, du kannst sie reinstecken, aber da wird die Kiste so schnell wie ein Pentium.
Nein. Du kannst sie nicht reinstecken. Adressieren. Also du kannst sie reinstecken, aber er zeigt sie dir gar nicht erst an.
Und wie hat dann bitteschön die CT, also diese Computerzeitschrift, da die Benchmarks drauf fahren können bei den Kisten?
Stimmt, das ist interessant. Du hast mich unrecht. Das Problem ist, dass das Tag-RAM innerhalb der CPU nur 512
MB. Oh Gott, ich vergaß. Ja.
So, genau, das interne Cache kann nämlich nicht mehr als 512 MB RAM interessieren. Du kannst natürlich mehr reinstecken in deinen Computer, aber danach ist halt braun.
Also Pentium 2 ist eben auch problematisch, wenn man plant, mehr als ein halbes Gigabyte Hauptspeicher in seinen Rechner reinzustecken, was aber inzwischen nicht mehr so völlig abwegig ist. Also es gibt heutzutage viele, also vergleichsweise viele Computer, die auch einen Gigabyte Hauptspeicher gerne haben.
Ja, fällt da auch gleich einer ein.
Also es gibt viele.
Mir fällt eine Frage auf, die im Chat gerade gestellt wird, wenn ich euch so zuhöre. Muss man eigentlich Ahnung von Computern haben, wenn man Mitglied im Chaos Computer Club werden möchte?
Nein. Gut. Also das meine ich auch ernst, weil die Mitglieder des Chaos Computer Club, ich kann nicht für alle sprechen, weil ich beileibe nicht alle kenne, sind ja über das ganze Bundesgebiet verteilt. Sind halt Leute, die sich, wie soll ich sagen, für den kreativen Umgang mit Technologie interessieren. Das ist ja das, worum es uns geht. So, Hacken ist kreative Beschäftigung mit der Technik, die uns heute überall umgibt. Und die Auseinandersetzung damit, die kann sehr vielfältig sein. Also man kann sich eben in diese Computergeschichte reinstürzen. Heute übertreiben wir es halt mal wieder in der Radiosendung, weil es einfach mal wieder an der Zeit war, dass wir es übertreiben nach den lustigen Sendungen der letzten Zeit. Aber es gibt auch sehr viel sonst wie Freigeister, die sich sehr viel mehr vom politischen Ansatz mehr einsetzen, gerade in der Öffentlichkeit. Es gibt Leute, Phone-Freaks, die eine ganz eigene Art und Weise haben, mit Technologie umzugehen, die nicht unbedingt Programmierer sind, die aber sich durch jedes Telefonnetz auf diesem Planeten in Windeseile durchhacken können.
Also es gibt zum Beispiel auch die Fraktion, die sich damit beschäftigt, Schlösser gewaltfrei zu öffnen, was auch aus dem Kreis des Clubs quasi entstanden ist.
Lockpicking.
Aber ich meine, bei der heutigen Diskussion würde es schon Sinn machen, wenn man sich für Computer interessiert, wenn man teilnehmen möchte.
Das denke ich allerdings auch.
Nichtsdestotrotz bedankt sich Liz für die Beantwortung.
Alles klar, kein Problem. Können wir ja mal wieder ein bisschen gute Musik hören.
Ja. Schön. Trotzdem ist Uwe am Telefon. Hallo Uwe.
Ja, hallo. Ich bin nicht so ein Profi. Ich habe das eben verfolgt hier mit dem Arbeitsspeicher, mit den RAMs. Dann ist es also ein Gerücht, dass Windows 95 dann nur eine bestimmte Megabyte-Anzahl verwalten kann.
Oder das hat mir einer erzählt, oder ist es wahr?
Naja, also...
Also jeder Computer hat irgendwo eine Beschränkung. So, die Frage ist, ob die jetzt von dem Betriebssystem oder vom Prozessor ausgeht.
Also jeder, der seinen Computer ausreichend mag, um da mehr als 64 MB reinzustecken, hat da garantiert kein Windows 95 drauf.
Naja, nee, Moment, halt beides irgendwie eigentlich an einem Punkt vorbei. Also es ist tatsächlich so, dass Windows 95 damit keine Probleme haben dürfte, weil es ist 32-Bit fähig und die kümmern sich darum einfach nicht. Also das, nachdem die 16-Bit, also gut, ich meine, ich möchte das nicht beschwören, weil ich den Source nicht kenne, aber ich glaube, dass man da eher durch die Maschine behindert wird als durch das Betriebssystem. Also in diesem Zusammenhang, in vielen anderen natürlich.
Ja, weil mir einer erzählt hatte, dass das Betriebssystem nicht mehr verwalten kann.
Naja, früher gab es bei Betriebssystemen so Adressraumhalbierungen, dass man irgendwie das oberste Bit dafür genommen hat, irgendwie anzusagen, dass es sich um System oder User-Address-Space handelt und dann, selbst wenn so eine Einschränkung bei Windows 95 wäre, dann hätte man immer noch einen Gigabyte-Adressraum.
Naja, aber ein Gigabyte, ich meine, wir kennen Maschinen mit einem Gigabyte RAM und ich kenne vor allen Dingen viele Maschinen.
Nicht Windows 95 und das heißt auch nicht für eine gute Idee, das
aber aus guten Propagieren.
Aus guten Grund ja, nicht Windows 95 so. Also es ist bei PCs vor allem so, dass die Computer selbst, und zwar die einzelnen PC-Geräte, teilweise Fehler aufgewiesen haben, die verhindert haben, dass das Betriebssystem mehr RAM überhaupt ansprechen kann, beziehungsweise du kannst halt mehr reinstecken, aber irgendwie der wird halt nicht erkannt, weil das BIOS braun ist, weil vielleicht auch bei Windows 95 ein Bug drin ist. So grundsätzlich für den Heimbereich reicht das derzeit irgendwie, was Windows 95 ansprechen kann. Bei größeren Computern reicht das halt nicht aus. Und der Trend geht eben jetzt auch schon, also nicht jetzt unbedingt im Konsumermarkt, aber der technologische Trend geht jetzt ganz klar auf die 64-Bit-Prozessoren zu, weil es auch in der Software-Technologie eine Menge Gründe dafür gibt, mit 64-Bit zu arbeiten und nicht nur mit 32-Bit. Also Programmierer empfinden das eher als eine Beschränkung mit den 32-Bit, auch wenn es gegenüber 16-Bit viele Probleme gelöst hat. Und mit 64-Bit kommen wir dann wahrscheinlich auch eine ganze Weile lang auf.
Naja, das ist aber ein Irrglaube. Ich meine,
haben wir den Anrufer eigentlich noch in der Leitung?
Ja, nee, Entschuldigung. Weil Speicher natürlich auch völlig billig geworden ist. Mit Amiga, meine ersten 4 Megabyte, die haben noch 300 Mark gekostet, dann kriegt man heute was ich viel höher. Und mit PC brauchen wir inzwischen so grafische Sachen. Da dauert es ja dann doch immer, wenn man wenig Arbeitsspeicher hat. Nicht beim Bearbeiten dauert es ja dann doch. Und dann fragt man sich, wenn es so billig ist, kauft man sich da mehr und geht dann schneller. Ne?
Ja, also man muss im Moment wirklich aufpassen, dass man sich, wenn man solche Sachen machen will, dass man sich ein System aussucht, was auch tatsächlich in der Lage ist, so viel Hauptspeicher zu verwalten. Also das
war ist, aber auch schon immer so.
Ja, das aber mit den PCs ist es wirklich haarig im Moment.
Ja. Ja. Wird es auch noch eine Weile bleiben. Mhm. Okay, Frage beantwortet?
Ja, danke.
Alles klar. Tschüss.
Machen wir.
Es ist 1.30 Uhr.
Irak-Konflikt. US-Außenministerin Albright will in der Nacht nach Europa fliegen, um in Paris, Moskau und London für eine harte Linie zu werben. Albright drohte am Abend erneut mit einem militärischen Schlag gegen den Irak, falls die UNO-Waffeninspekteure nicht ungehinderten Zugang zu allen Einrichtungen bekämen. Großbritannien unterstützt den Irak-Kurs Washingtons. Frankreich und Russland setzen dagegen auf eine Verhandlungslösung.
Baufeldsaffäre. Der unter Korruptionsverdacht stehende Potsdamer Baustadtrat Kaminski muss seinen Posten räumen. Das Stadtparlament stimmte mit 2/3 Mehrheit für die Amtsenthebung. Kaminski wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. EU-Strafe. Der VW-Konzern muss wegen unzulässiger Verkaufspraktiken eine Geldbuße von über 200 Millionen Mark bezahlen. VW will die Geldstrafe nicht akzeptieren und kündigte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Nordirland-Konflikt. Ohne Ergebnisse ist gestern in London eine weitere Verhandlungsrunde über die Zukunft Nordirlands beendet worden. Kernpunkt der Gespräche ist eine britisch-irische Friedensinitiative.
Sport.
Skifahren. Martina Ertler hat am Abend den Riesenslalom im schwedischen Aare gewonnen. Zweite wurde die Schweizerin Sonja Neef, dritte die Schwedin Anna Ottosson. Fußball. Rund 5 Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft hat die französische Nationalmannschaft gegen Spanien mit 1:0 gewonnen. Das Testspiel war der Höhepunkt der Eröffnungsfeier des neuen WM-Stadions Stade de France.
Wetter.
Nachts aufgelockerte Bewölkung, -5 bis -10 Grad. Achtung, Glätte durch überfrierende Nässe. Am Tage niederschlagsfrei, -1 bis -3 Grad.
Verkehr.
Brandenburg A24 von Dreieck Dosse bis Dreieck Havelland ist ein Schwerlasttransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Vorsicht bei der Annäherung. Brandenburg, Frankfurt, Oder in den Landkreisen Oder, Spree, Märkisch, Oderland und Stadtkreis Frankfurt, Oder Sichtweiten unter 50 Meter. Kraftfahrer werden gebeten, ihre Fahrweise der Witterung anzupassen. Und Brandenburg, Potsdam im gesamten Bereich Glättebildung durch überfrierende Nässe, insbesondere auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen, stellenweise Sichtweiten unter 50 Meter. Bitte fahrt vorsichtig.
Frau Kerstin Koch mit dem Fritz Kurzinfo.
Fritz präsentiert United Colors of Sound Systems. Sound Systems. Die amtlichen Reggae, Dancehall und Jungle Sounds. Mit den DJs Echo U, Olli Massive, Bass D, Feedsy, Feiern plus MC sowie dem Concrete Jungle und dem Lionheart Sound System. United Colors Sound System. Sound System. United Colors of Sound System. Samstag, 31. Januar. Die Insel, Berlin-Treptow. Eine ganz spezielle Empfehlung des Blackboard Jungle. Und natürlich von
my shoulder, 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 my shoulder,
Chaos Radio auf Fritz mit Andreas, Tim und Hans von den einstürzenden Neubauten. Prozessoren, höher, schneller, weiter. Wie schnell geht's denn überhaupt noch? Oder wie viel? Kann man die 34 dann auch nochmal verdoppeln?
Also jetzt klar, momentan ist mit schneller, erstmal wissen wir, haben wir ja diskutiert, so Gigahertz, das ist jetzt in Aussicht und jetzt...
Wir vorhin noch gefragt worden mit den Gigahertz-Prozessoren, ne?
Naja, und jetzt...
die kommen noch.
Kommt nicht nur schneller, sondern breiter.
Dieses Jahrtausend noch.
Weil das hatten wir ja gerade 64-Bit.
Genau, aber jetzt wird alles besser.
Genau.
Mit 64-Bit wird alles gut.
Vor zwei Jahren,
glauben Sie.
Vor zwei Jahren können wir uns bestimmt, die meisten können sich bestimmt erinnern, gab es tolle Werbekampagnen von der Weltfirma IBM, die damit warb, dass ihr aktuelles Betriebssystem 32-Bit schon hätte.
Ja, genau. Windows 95 kann alles wegen der 32-Bit. Wenn ich 32-Bit drin habe, kann ich auch alles. Ja, hat nicht viel gebracht. Das Problem ist, dass es da mal wieder sehr viele Missverständnisse gibt. Irgendwie Leute glauben, ihre Buchhaltung würde irgendwie bessere Bilanzen abliefern, wenn sie halt 32-Bit sind. Ich nicht. Aber es gibt Leute, die das glauben, was halt irgendwie daran liegt, dass irgendwie ja alles irgendwie angeblich dadurch besser sein soll, dass es mehr Bit hat. Ich erinnere da nur an die Diskussion, die bei Spielekonsolen halt immer so geführt wird, so Nintendo 64 ist besser, weil 64-Bit und PlayStation ist halt nur 32-Bit, dass es für die PlayStation aber viel mehr Programme gibt, wird dabei halt komplett weggelassen. Und es ist ja nicht so, dass man nicht auch mit 32-Bit irgendwie ein schönes Spiel programmieren könnte.
Ja, wobei, ich meine, das mit den Bit, das ist halt auch immer so eine Geschichte, das sagt zwar zunächst mal wenig aus und das klingt eigentlich auch nicht sehr sinnvoll, bloß durch die bloße Verdopplung irgendeiner Zahl jetzt einen bahnbrechenden Fortschritt zu erreichen, weil es auch immer eine Verdopplung ist. Man gewöhnt sich dann an die Größe der Zahlen. Es ist irgendwie gar nicht mehr einsichtig, was jetzt da die Dimension ist. Aber Tatsache ist halt, dass diese Bitbreite der Prozessoren auch die Generation des jeweiligen Prozessors immer mit angibt. Genau.
Jetzt sollte man aber mal sagen, was da eigentlich so breit ist. Also es gibt ja dann nur verschiedene Dinge, die so breit sein können. Das eine sind die internen Register, also wie große Zahlen der Prozessor intern selber mit einem Schritt handeln kann. Dann gibt es die die Busbreiten, also wie viele Bits gleichzeitig dieser Prozessor an das System zum Beispiel in den Speicher schicken kann. Dasselbe gilt dann auch nochmal für diese Erweiterungsslots, also auch so ein PCI-Slot kann halt irgendwie
sehr wichtig.
32 oder 64
Bit. Das gilt für die Adressleitung, die der Prozessor hat.
Das ist der Punkt, glaube ich, um den es geht.
Also der eigentliche Vorteil bei mehr Bit gegenüber weniger, also war deutlich sichtbar bei 32 gegenüber 16. Man konnte endlich den gesamten Speicher mit einer Adresse adressieren. Man musste nicht mehr mit komischen Offsets hantieren. Und man konnte seine Files von vorn bis hinten ansprechen mit 32-Bit. Heutzutage, wo es 9 GB Platten gibt und noch deutlich größere, ist es natürlich anders geworden. Und es ist immer von Vorteil, wenn man alles direkt ansprechen kann. Man kann zum Beispiel einen File in den Adressraum legen, also nicht sequenziell drauf zugreifen, sondern es einen bestimmten Adressbereich mappen. Und wenn man nur 32-Bit hat, aber ein 4 GB großes File oder größer, geht das halt nicht mehr. Und heutzutage sind wir halt schon so weit, dass uns die 32-Bit Adressraum nicht mehr ausreichen.
Ja, schon für durchschnittliche Bildverarbeitungsanwendungen heute möchte man eigentlich schon fast mehr als zwei...
Genau, MPEG-Kompression, Dekompression und überhaupt fallendes Arbeiten mit großen Dateien ist, glaube ich, auch der treibende Faktor. Also, und es ist auch für die Softwareentwicklung nochmal ein Schritt nach vorne. Wir hatten das ja vorhin schon, dass irgendwie dieser Schritt auf 32-Bit und vor allem auf Virtual Memory, also die MMU-Geschichte, was für die Software gebracht hat, weil das Schreiben von Programmen einfacher geworden ist. Man musste sich nicht mehr so sehr viel Gedanken darüber machen, wie viel Speicher man denn nun hat und wo man was abgelegt hat. Und man wurstelt einfach in einem irgendwie virtuell großen Speicherraum, der eben maximal 32-Bit groß ist. Das war halt relativ viel, dachte man. Der Prozessor kümmert sich dann halt darum, tatsächlich das dann auch in bestimmten physikalischen Speicherbereichen zuzuordnen. Und 64-Bit wird dann nochmal eine ganz neue Dimension erschlossen. So. Man kann sich ja mal hinsetzen und mal die Zahlen miteinander multiplizieren, so 2 hoch 16, 2 hoch 32 und 2 hoch 64. Das ist die Zahl, die wir dann nicht mehr auswendig wissen, irgendwie. So, typische Computerfreak kann ja zumindest die Zweierpotenzen bis 65.536 auswendig runterbeten. Und ja, jetzt kommen wir auf 64 Bit. Das wirft natürlich auch wieder eine interessante Frage aus. Was wird also diesmal passieren?
Also ich meine, zunächst mal gibt es eine ganze Masse schmutzige Jobs, weil das Problem bei diesen Adressraumverdopplungen immer ist, dass es ganz viele C-Programme gibt und C-Programme zeichnen sich dadurch aus, dass man halt sehr eng auf dieser Maschine arbeitet und üblicherweise also mit einer Verdopplung der Adressbreite jede Menge Mist am Hals hat. Und bei der Umstellung von 16 auf 32 Bit kann ich mich an viele Probleme, die diskutiert wurden mit dieser Umstellung, erinnern und an viel Software, die angefasst werden musste, die hässlich war. Und genau den gleichen Spaß, den haben wir jetzt auch schon wieder nach kurzer Zeit.
Ja, vielleicht können wir uns mal die Player auf dem 64-Bit-Markt angucken. Im Wesentlichen durch einige Entwicklungen sind ein paar rausgefallen. Zum Beispiel Spark wird nicht mehr weiterentwickelt. Die haben zwar schon mit dem UltraSpark eine 64-Bit-Architektur, haben sich jetzt aber zu Merced committed. Merced ist der 64-Bit-Chip, den Intel entwickelt, in Zusammenarbeit mit HP, denn HP hat auch seine Prozessorlinie aufgegeben. Und um mal noch kurz die anderen zu nennen, die noch im Rennen sind, da hätten wir MIPS bei SGI, die jetzt mit dem R10.000 schon eine Weile eine 64-Bit-CPU haben, jetzt die neueste ist die R12.000 und dann gibt es natürlich die neuesten Power-PC-CPUs, die auch teilweise 64-Bit können. Der neueste, der vorgestellt wurde, ist der Power 3 von IBM. Und dann als meiner Meinung nach interessantesten haben wir Digital mit dem Alpha-Prozessor, der 21264, die neueste Generation, ist jetzt das neueste aktuelle Modell und Alpha hat den Vorteil, dass sie schon sehr viel Erfahrung haben mit 64-Bit, weil die das schon seit Jahren machen. Der Alpha ist schon immer 64-Bit gewesen. Und um vielleicht nochmal ein paar Zahlen zur Performance zu nennen, diese Chips liegen alle so im 500 MHz Bereich und aufwärts, das heißt der neueste Alpha mit 633 MHz wird er kommen und bei den anderen wird es nicht anders aussehen. Die Speicherbandbreiten sind stark gewachsen, die Prozessoren liegen bei 4 bis 6 GB pro Sekunde Speicherbandbreite, das heißt diese Prozessoren können in einer Sekunde so viel Speicher anfassen, wie eine 32-Bit CPU überhaupt adressieren kann. Und das Interessante ist, dass Alpha als einzige die CPU schon fertig haben. Die anderen hängen noch ein bisschen hinterher.
Das liegt sicherlich auch mit daran, dass bei Alpha halt zunächst mal eine Architektur gemacht wurde und dann wurden Implementationen auf diese Architektur gemacht und nicht umgekehrt zuerst eine Implementation gemacht wurde.
Aber ja, was diese modernen CPUs alle haben, sind als erstes Pipelining. Pipelining bedeutet, dass die Instruktionen in verschiedenen Verarbeitungsstufen angeguckt werden. Sie werden geholt, sie werden dekodiert. Es wird an den entsprechenden Instruction Unit geleitet, die Daten werden aus den Registern geholt, werden wieder zurückgeschrieben und das Ergebnis wird zurückgeschrieben. Und Pipelining heißt, dass man, während man die eine Instruktion dekodiert, die nächste schon verarbeitet und so weiter und so fort. Dann das nächste wichtige Feature ist Superskalarität. Das bedeutet, dass man mehrere Instruction Units hat und jetzt beim Alpha bis zu 4 Integer-Befehle gleichzeitig verarbeiten kann und bis zu 2 Floating-Point-Befehlen. Und meistens gibt es noch eine Branch Unit, die davon unabhängig gleichzeitig arbeitet und so weiter und so fort, sodass im Schnitt die CPU pro Takt bis zu 8 Befehlen ausführen kann.
Tja, wir erzählen euch hier eine ganze Menge wirres Zeug, nicht wahr? Aber das tut manchmal ganz gut Not. Wer sich das alles nicht hat alles aufschreiben können oder so und vielleicht auch selber mal ein bisschen hinterher recherchieren möchte, der hat die Möglichkeit, sich bei uns in eine Mailingliste einzutragen, den Chaos Radio Ticker. Wir haben den Webserver oben, chaosradio.ccc.de, und dort findet ihr alle Informationen. Und was ihr dort auch findet, sind Mitschnitte von unseren Sendungen. Dieses Jahr fangen wir jetzt auch an, konsequent die Sendung als MPEG Audio Layer 3 Datei zur Verfügung zu stellen und nicht nur in diesem krakeligen Real Audio. Voraussichtlich in zwei verschiedenen Varianten, eine High Quality und eine Low Quality Variante. Und das kann man dann eben auch mit richtigen Betriebssystemen sich dann anhören. Der Chaos Radio Ticker schickt halt immer Ankündigungen raus zur Sendung und vor allem gibt es dann auch ein Feedback zu den einzelnen Sendungen. Das heißt, wir werden URLs sammeln, was jetzt hier vielleicht noch so uns selber eingefallen ist und was noch so gefunden wird. Und es geht dann irgendwie so in der nächsten Woche raus. Chaos Radio Ticker auf dem Webserver.
Ja, Andreas aus Fürstenwalde, 26 Jahre alt. Lebst du noch?
Ja, leb noch.
Hast du richtig lange ausgehalten?
Noch ein bisschen.
Hast du eine Frage?
Drei Fragen sind es. Erstens, diese ganzen Spielekonsolen, auf welchen Prozessorarchitekturen die eigentlich basieren? So meine Anfangszeiten, so Atari 800, da ist ja gar nichts mehr zu hören. Dann zweitens hier...
Sag einfach mal deine drei Sachen, wir notieren uns das und dann beantworten wir das.
Ja. Okay, erstens Spielekonsolen etc., wie es da aussieht jetzt, die Entwicklung so von damals, sag mal Atari 800, Z80, C64, Amiga, ob es nur an den Betriebssystemen lag, dass die untergegangen sind oder ob es jetzt an den direkten Architekturen der Prozessoren lag. Zweite Frage ist, ich habe DEC angesprochen, da geht es mir darum, habe eine Information aus dem Internet, dass die für die Suchmaschinen für Alta Vista zum Beispiel 4 GB Hauptspeicher nur haben und wie die den eigentlich verwalten. Liegt es jetzt an den Prozessoren, dass die das können oder ansonsten? Und die dritte Frage ist mir jetzt gerade wieder mal entfallen.
Fangen wir mit den Spielkonsolen an.
Okay.
Also Atari 800 und also überhaupt die ganze Atari-Linie basierte auf 6502. Und auch diese Atari 2600 Spielkonsole war auch so eine so ein Abkömmling im Prinzip davon. Und diese 65er Serie hat sich auch im Spielkonsolenmarkt lange gehalten. Es gab ja dann bei den Spielkonsolen auch 16-Bit, das war zum Beispiel prominenter Vertreter war Sega Mega Drive mit einem 68.000 drin. Nintendo, was hatte Nintendo drin? Da gab es jedenfalls auch so ein, das weiß ich nicht. Inzwischen reden ja auch alle bei den Spielkonsolen von 64-Bit. Die Dinge haben
die
sich halt deswegen...
MIPS-CPUs, die modernen Spielkonsolen.
Also die Nintendo hat MIPS-CPUs. Mhm.
So. Und PlayStation auch.
PlayStation hat auch ein MIPS.
Aha.
Mhm.
Ah. Ich meine, die haben, was heißt durchgesetzt? Die MIPS-CPUs sind ja auch im Grafikbereich immer noch sehr vertreten, also bei Silicon Graphics zum Beispiel.
Stecken auch in vielen Waschmaschinen drin.
Ja, also die erfreuen sich doch von gewisser Beliebtheit. Ich meine, MIPS zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eben ein relativ cleanes Prozessordesign ist und nicht so eine Wurstel-Architektur, sondern einfach eben straight und schnell und go.
Ja.
Und
ja?
Damals bei den Ataris und so weiter, die hatten ja noch Coprozessor-Chips, wenn ich mich nicht ganz irre oder so, ne?
Grafikchips, ja.
Grafikchips, Soundchips und so weiter. Mhm. War das damals vom Prozessordesign direkt so vorgesehen, dass die diese Funktion ausgelagert haben?
Das ist im Prinzip genauso wie heute. Also bei den Grafikchips waren halt so die Blitterfunktionen drin und also irgendwelche großen Bitmaps über den Bildschirm zu schieben oder kleine Sprites zu verwalten, wo du dann nur sagen musst, irgendwie hier ist meine Bitmap und schieb die mal an den und den Pixel.
Ideal für Spiele.
Aber das sind halt keine CPUs in dem Sinne, dass sie ein eigenes Programm abfahren können, sondern so
spezialisierte
Aufgaben. Chips.
Genau, es sind nicht wirklich Co-Prozessoren gewesen, sondern einfach spezialisierte Chips für bestimmte Anwendungen, im Wesentlichen halt Grafik und Sound.
Das ist ja heute auch noch gängig. Also heutzutage machen das in den, beispielsweise PCs kenne ich halt relativ gut, da machen das die gängigen Grafikchips, machen eben genau diese Funktionen, dass sie irgendwie blitten können und scrollen können und einen Pointer verwalten können und solche Geschichten.
Nur die Soundchips sind immer geworden.
Nee, das ist nichts Neues. Ich meine, das ist halt mehr Systemarchitektur, wie man das heute
hat. Aber bei der Nintendo 64 gibt es im Prinzip auch wieder das Prinzip, da gibt es halt einen Chip, der Prozessor ist MIPS. Ich weiß nicht, warte mal, ist der Grafikchip damit drauf oder ist er getrennt?
Nee, es sind mehrere Chips, aber das kannst du nicht mehr so
auseinander. Zwei Chips, aber ich glaube, auf dem zweiten ist auch eine MIPS-CPU drauf, die sich um die Grafik kümmert.
Genau, aber das macht die Nintendo 64-Maschine halt so interessant, dass sie halt prima 3D kann, also noch sehr viel besser als die PlayStation, deswegen sind die Programme darauf auch so beeindruckend, auch wenn es nicht so viele gibt. Also Super Mario und so ist richtig cool.
Und bei den ganzen Prozessordesigns, die ihr jetzt hier habt, die Amiga-Betriebssysteme, spielen die denn eigentlich eine riesengroße Rolle jetzt, wie die den Prozessor ausnutzen? Gibt es da Vor- und Nachteile, sage ich mal, zu MS-DOS etc. Im Gegensatz zu Amiga? Mal als Beispiel, oder also der, Power Mac etc.
Ja, also Betriebssystem ist natürlich sehr wichtig. So, also zum Beispiel beim Power Macintosh hat man heute das Problem, dass der Power PC eigentlich ein wunderbarer Prozessor ist, aber leider das Mac OS irgendwie die Hälfte der Performance schon mal in seinen kleinen Papierkorb, den er da rechts unten immer anzeigt, bezieht.
Mit Windows NT aus dagegen?
Mit was?
Mit Windows NT, weil die...
Also Windows NT nutzt das sehr viel besser. So, also NT ist ja auch wirklich was völlig anderes als Windows 95. Da ja, wollen wir mal nicht drüber reden, aber so Windows NT ist halt, sagen wir mal, schon ein ordentliches Betriebssystem, was so die gängige Features so bietet, Virtual Memory, Paging und so weiter, Multi-User. Deswegen setzt es sich ja auch auf dem Servermarkt ganz gut durch. Also will nicht sagen, dass es jetzt das beste System ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als Windows 95. Das ist ja von diesem Erfinder von VMS.
Aber das ist im Prinzip, ziemlich unabhängig vom Prozessor-Design, weil es halt so ein übliches C-Betriebssystem ist, was auf was halt in C geschrieben ist und gut läuft auf Maschinen, die gut C abarbeiten können, genau. Was eben die meisten CPUs heutzutage.
Und das Amiga OS ist eigentlich ein sehr schnelles System, weil es eben sehr gut Multitasking konnte und von daher eben den Prozessor auch sehr viel besser ausgenutzt hat. Und wie viel ein Betriebssystem ausmacht, das sieht man derzeit ganz gut bei den Power Macs. Wer sich mal dieses BOS zum Beispiel installiert hat, dieses andere Betriebssystem von der Firma B,
der hat gesehen. Ist das noch nicht für Intel?
Das kommt dann demnächst auch für Intel. Die haben es jetzt schon einige Male gezeigt und da ist Mitte des Jahres, also im Laufe dieses Jahres damit zu rechnen. Aber gerade auf dem Power Mac sieht man halt wunderbar, was das ausmachen kann. So, wenn man mit macOS arbeitet, dann glaubt man vielleicht einen schnellen Computer zu haben, aber wenn man dann auf dieselbe Maschine einfach dieses BOS installiert, staunend schon mal zuguckt, wie dieses System in 10 Sekunden bootet und dann auf einmal irgendwie 20, 30 Programme gleichzeitig ruckelfrei ablaufen lässt mit irgendwie Bälle springen durch die Gegend und irgendwie Fraktale werden berechnet. Filmchen, und man kann immer noch überall hinklicken und poppt sofort nach oben und dann schaltet man mal zurück auf macOS und wundert sich, warum man da immer wieder mal 30 Sekunden warten muss, bevor der Computer überhaupt irgendetwas sagt.
Merkt man ja, schon, bloß dann ist ja die entscheidende Frage eigentlich, inwieweit sind die ganzen Betriebssysteme auf die Prozessoren angepasst?
Das ist wirklich die Frage.
Ja, das spielt aber tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle, wenn man sich das Mac OS zum Beispiel.
Also Mac OS ist halt nicht wirklich auf dem ja, Power PC angepasst.
Das ist für eine ganz andere Maschine programmiert
worden. Das ist für 68.000 entwickelt worden und sie graben da halt immer noch dran, deswegen haben sie auch diesen Emulator drin und sie schmeißen die K-Komponente nach der anderen raus, um das Ding wieder gängig zu machen. Da haben sie auch durchaus Fortschritte, aber letztlich gehen die ja auch den anderen Weg mit dem neuen Betriebssystem, was derzeit noch Rhapsody heißt, was dann wirklich in der Lage ist, dann diese Performance auch, sagen wir mal, ausreichend umzusetzen, die da ist.
Heutzutage kann man keine Betriebssysteme mehr schreiben, die sich durchsetzen und die auf irgendeinen bestimmten Prozessor ausgerichtet sind, weil Portabilität einfach eine große Rolle spielt.
Genau. Und bei Java wird sowieso irgendwie diese Sache mit den Prozessoren weitgehend ausgeklammert, weil Java-Programme mit so einem Bytecode-Engine fahren. Und
im besten Fall abgestimmt sind, ja.
Okay, vielleicht noch deine andere Frage. Mit Deck, die gehen wir jetzt nochmal drauf an, die sagen wir schon mal tschüss, ja?
Mhm.
Okay?
Jo, okay.
Ciao.
Ciao.
Wie ist denn das bei Alta Vista?
26 GB oder sowas, weil sie ihren kompletten Index im RAM halten aus Geschwindigkeitsgründen. Und das können sie halt adressieren, weil sie 64-Bit-CPUs und ein 64-Bit-Betriebssystem haben.
Es ist so, dass bei Alta Vista eine komplette Dokumentation online abrufbar ist und die ist interessant, das macht Spaß anzugucken. Wir haben einen großen Computer, sich denke.
Einen richtig großen. Genau.
Ja.
Das mit dem 64-Bit, das wird uns noch ganz schön in Gang halten.
Es gibt übrigens von Linux einen 64-Bit-Port auf Alpha, also man muss sich keine allzu großen Gedanken machen.
Und wie ist das mit der Frage, ob das Internet der beste Prozessor sein könnte?
Ja, darauf sollte man nochmal durchaus eingehen. Also es gab ja vor einiger Zeit, wann ist das gestartet, Distributed Net?
Oh, schon eine Weile hier.
Ja, es gibt so ein paar Probleme, so. Die kann ein Prozessor nicht lösen.
Genau. Also Computer mögen ja ganz schnell sein, aber wenn man in der Lage ist, mehr als einen Computer gleichzeitig an etwas rechnen zu lassen, dann hat das ganz andere Ergebnisse. Also vielleicht als Beispiel dieser neue Film Titanic.
die ganzen 3D-Animationen, die da drin sind, die brauchen halt eine Menge Rechenpower und da kann halt ein Computer alleine nicht mehr viel bewirken. Da muss man eben viele zusammenschalten. Da haben sich Alpha-Maschinen genommen,
mit Linux drauf.
Auf dem Linux installiert war. Wie viel hatten sie? 300?
Irgendwas in der Größenordnung. Viel auf jeden Fall.
So 300 Rechner, die halt gleichzeitig daran rumgerechnet haben. Und dann setzt sich natürlich eine ganz andere Performance frei. Und dieses Computern beschäftigt die Technologie ja auch schon lange. Es gab da viele Systeme mit Parallelprozessor-Computern, Transputern, Connection Machines, die also versuchten mit Parallelität und Gleichzeitigkeit von viel Hardware irgendwie mehr Rechenergebnisse zu erzielen. Aber heutzutage zeichnet sich eher an, dass das Netzwerk, also das Internet, die eigentliche Verbindungsbrücke zwischen den vielen unterschiedlichen Systemen schlagen kann. Und es gibt gute Beispiele dafür, zum Beispiel dieser Versuch, verschlüsselte Botschaften zu knacken im Brute-Force-System. Alle rechnen einfach alle möglichen Kombinationen durch. Das könnte man mit einem Computer eben nicht machen. Aber wenn man das ganze Internet dazu nimmt und auf einmal 50.000, 60.000 Rechner gleichzeitig mit ihrer vollen Performance da dran rumknacken, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Weil als wäre der PC auf einmal 60.000 Mal so schnell. Und die haben auch einige Ergebnisse erzielen können. Also was hatten Sie schon geknackt? Also RC5?
DES vor allen Dingen, Data Encryption
Standard. Genau, erstmal DES haben Sie geknackt. Und danach haben Sie sich irgendwie RC5 vorgenommen, der wurde vor kurzem auch geknackt.
Mit verschiedenen Bitlängen, also ich glaube mit 56 Bit Schlüssellänge war das letzte Ergebnis.
Also genau. Was Sie damit aber genau genommen
nur bewiesen haben,
dass es im Internet genug Computer gibt, um die gängigen Verschlüsselungsverfahren innerhalb endlicher Zeit zu überwinden.
Ja, Sie haben auch bewiesen, dass es überhaupt möglich ist, so ein Softwareproblem auf viele Computer gleichzeitig zu verlagern. So, das ist ja nur eine Frage der Intelligenz der Software, die diese Kommunikation löst, und dadurch ist dann eben auch diese Renderjobs sind ja so ein Beispiel, das gibt es ja schon länger, dass man eben auch so sehr viel mehr Performance rauskitzeln kann. Ist auch sehr, sehr ausfallsicher, so ein System. So. Also, da sind bestimmt viele Computer zwischendurch auch mal ab, so, aber im Großen und Ganzen geht es halt voran.
Time's up.
Tja, haben wir noch einen Anrufer oder nicht mehr? Tja, was wollten wir euch damit eigentlich sagen in dieser Sendung?
Das ist der Chaos-Computer-Club auch ein Computer-Club.
Genau, wir sind auch ein Computer-Club. Und es gibt viel zu lernen über diese Welt.
Es gibt viele CPUs und einige sind schlechter als andere.
Genau, es muss nicht immer Pentium sein, aber man sollte immer gut gucken, was man eigentlich machen will. Und es lohnt sich, wenn man sonst nichts zu tun hat, wie Mädchen kennenlernen oder auf bitte Partys gehen, sich mit diesem Kram zu beschäftigen. Weil das ist halt einfach lustig und das macht Spaß. Und wenn ihr auch Spaß an Computerbasteleien und an Wissenserhaschungen habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr halt zu unseren Donnerstagstreffs kommt im Club Discordia ab dem 12. Februar, alle 14 Tage.
In der Marienstraße 11 in Berlin-Mitte.
Genau. Alles klar.
Und ansonsten ist es immer eine gute Wahl, am letzten Mittwoch im Monat das Chaos-Radio zu hören bei Fritz.
Genau.
22 bis 1 Uhr.
Nächstes Mal gibt es auch wieder ein interessantes Thema. Steht schon fest. Im Februar geht es um Satellitentechnik. Also wir werden mal so beleuchten, was die Satelliten, die da draußen schon so rumschwirren, alles so tun, welche Probleme sich da gerade auftun, was sich da gerade im Digitalfernsehenmarkt und auch im Internetversorgungs- und Handyversorgungsnetzen, die satellitengestützt sind, in diesem Bereich tut. Ganze Menge interessante Sachen im Chaos Radio Nummer 25 im Februar.
Bis dann.
Euch wieder zu hören. Bis dann. Ciao.
Auf Wiederhören.
Ciao. Tschüss.
Und Johnny, gute Besserung. Der
dann genau, noch halt dabei durch. Thank you.
Es ist eine Minute nach eins.